herzlich willkommen
ja.
an den Hörgeräten da ja. draußen im Internet und sonst, wo ihr uns auch immer hört.
Ja, oder lokal hier in der Umgebung von Jena.
Genau.
Denn in dem Sinne sitzen wir ja wirklich noch hier in Jena beim OKJ und produzieren
den Datenkanal.
Richtig.
Wir, das sind Jens Kubizil, das bin ich.
Genau, und ich bin der Jörg Sommer. Hallo.
Genau, hallo. Ja, ich war jetzt irgendwie so gedanklich auch im Livestream gerade und denke, dass jetzt gerade irgendwie Millionen von Leuten auch in den Livestream reingeschalten haben
und ja.
Da mithören.
Entweder das oder sie kommen jetzt so in den nächsten Minuten hinzu.
Ja, genau.
Also die Serverlast, die muss ich immer erst verteilen und sowas. Ja. Das ist schon günstiger, wenn da die Leute peu à peu sich hinzu connecten, anstatt alle auf einmal.
Das ist richtig. Genau, und ja, deswegen werden wir vermutlich die Mehrzahl an Leuten da am Radio sitzen und hören und eine kleine, mittlere oder große Anzahl sitzt halt am Livestream.
Ja.
Ich glaube, wir wissen halt noch nicht, wie viele Leute eigentlich im Livestream da hören.
Nee, ich habe auch, der Sender, beziehungsweise also der Server hatte sich ja geändert gehabt. Hm. Ich habe da noch nicht wieder drauf geguckt gehabt, ob wir dort auch nochmal die
Statistik.
Die Statistik haben, denn an sich ist es auch wieder ein Southcast oder sowas, also dieser Standard.
Icecast?
Kein Icecast,
so, okay.
Aber letztendlich das Icecast-Protokoll. Das würde, da könnte es sein, dass man auch irgendwie auf der Oberfläche wild rumklicken und dann sehen, wie viel und wer.
Genau. Ich hoffe, ihr habt alle euren Namen, Adresse, Telefonnummer, Alter etc. hinterlassen.
Uns reicht doch die IP-Adresse. Aber bitte nur V6-Adressen, also V4-Adressen, das ist sowas von oldschool, das können wir auch nicht mehr auflösen.
Genau, die sind ja eh alle, habe ich gehört.
Ja.
Also insofern kann man die ja gar nicht mehr benutzen, weil es sind ja alle.
Richtig, die sind peu à peu aufgebraucht worden. Jetzt schwirren irgendwo noch ein paar Restbestände rum, weil einige Leute gebunkert haben, aber ja, demnächst nur noch im neuen Internet. Ich hatte letztens auch mal geguckt, ich war auf einen Artikel in der Wikipedia gestoßen, Internet 2 oder Internet 2 hieß es.
Mhm.
Das ist halt irgend so ein Forschungsnetzwerk in den USA, die sich halt nochmal mit neuen Technologien beschäftigen wollen und dort halt herausfinden wollen, ich sag jetzt mal, was man anders machen könnte, was man besser machen könnte im Aufbau einer kompletten Infrastruktur. Aber so ganz habe ich auch nicht verstanden, wie sie das in dem Sinne aufbauen, ob sie komplett auch eine physikalische neue Infrastruktur aufbauen wollen, im Sinne von Kabel ziehen oder wie auch immer. Aber aus dem würden ja letztendlich auch neue Protokolle resultieren, also auch auf dieser physikalischen und auf dem Link-Layer in dem Sinne. Aber dabei war ich halt nur drüber gestolpert.
Okay, aber ich sehe, das wurde im Schicksalsjahr 1996 initiiert.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Und deswegen, also ich vermute, wenn dann diverse andere Entwicklungen aus dem Jahr 1996 auch ihre Umsetzung gefunden haben, dann könnte es vielleicht auch das Internet 2 dann irgendwann auch umgesetzt werden. Also zum Beispiel an sowas wie IPv6, denke ich da. Ich glaube, der Standard stammt auch aus 96, genauso wie DNSSEC.
Oh, das muss mir fiel jetzt nämlich auch nur IPv6 ein. Genau, aber es könnte vielleicht auch sein, dass genau das Internet 2.0 mit genau diesen Technologien starten wird.
Nee. Vorsicht. Internet 2.0 ist was anderes.
Das gibt's ja schon.
Stimmt. Nur Internet 2 gibt's noch nicht.
Ja. Stimmt, das Internet 2 wird natürlich dann mit den entsprechenden neuen Technologien und wahrscheinlich auch super sicher und sonstiges starten.
Na hier, also im Wikipedia-Artikel steht noch was von schnell. Also Sicherheit spielt keine Rolle, steht nur Schnelligkeit.
Nee, ich glaube, die Sicherheit ist auch hier wieder in dem Internet, in dem Internet 2.0 dadurch gegeben, dass sich die entsprechenden Leute untereinander kennen.
Ach so, okay.
Und wieder anrufen können, um demjenigen, der zu dem Zeitpunkt die Adresse hatte, eine auf den Deckel zu hauen.
Okay.
Also die Sicherheit, so wie sie auch damals in den Anfangszeiten des Internet 1 gegeben war, dass einfach jeder jeden kannte und man in dem Sinne nicht anonym unterwegs sein konnte, ohne dass direkt der Account gesperrt werden konnte oder man, weiß ich nicht, kennst du die Axt? Hier im FAZ lag im Schreibtisch auch die die Axt als Drohmittel.
Okay, ja.
Um entsprechende Vergehen wenigstens erstmal in die Schranken zu weisen.
Okay. Also.
Und ich weiß nicht, aber und, so ein bisschen hatte ich auch wieder diesen Eindruck, dass man bei Internet 2.0, bei Internet, bei Internet 2 auf diese Technologie der Sicherheit setzt.
Okay. Na, wir werden sehen. Also wenn das dann irgendwann eingeführt wird.
Genau.
Vielleicht können wir irgendwann einen Podcast mal zu Internet 2 machen.
Ja, wenn man vielleicht findet man auch jemanden, der im Internet 2 unterwegs ist.
Genau. Also da draußen, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte meldet euch mal, wenn ihr irgendwas von Internet 2 gehört habt, was damit macht. Ja. Uns interessiert das sehr und vielleicht interessiert das auch andere Leute.
Daran. Genau, wir würden auch unseren Stream ins Internet 2 mit senden.
Ja, ja. Aber wir müssen wahrscheinlich schneller reden, weil das ist die Geschwindigkeit. Weißt, sonst brechen vielleicht die Leitungen ab, weil es wäre einfach zu langsam.
Genau, das ist dann alles so zerstückelt. Und wir dann am Ende kommt nur noch die Hälfte oder nee, kommt alles verzerrt an. Wer weiß. Aber es war auch mit erwähnt, dass diverse andere, also in Australien gibt es auch so ein Forschungsnetzwerk, also oder so ein Netzwerk, in dem dann eben führende kommende Technologien ausprobiert und ja, gebaut werden sollen. In dem Sinne ist schon immer wieder mit so einem Versuche, die halt gestartet werden. Aber wie erwähnt, diese zwei doch eigentlich tiefgreifenden Dinge wie IPv6 und DNSSEC schleichen jetzt ja schon 20 Jahre hin und finden nicht irgendwie den großen Anklang. Also ich glaube, es kommt so alles unterschwellig.
Ja, ja, wie hört auch.
Ja, stimmt. Aber hört müsste auch 92 oder 93. Oh, echt? Ah, das ist auch aus den 90er Jahren. Das ist eine gute Frage. Oh, nicht, dass irgendwie das Jahr 96 verhext war. Hoffentlich ist jetzt nicht groß einer unserer Zuhörer geboren 1996, der jetzt Panik bekommt.
Ja, vielleicht wird er jetzt gerade so langsam erwachsen.
Oder das.
Ich meine,
ja, ne, und an der Stelle ist es halt, dass die Erdnu hört und gleich bekommen wir, wann gab es so die ersten Konzept aus Emacs. Wer weiß, es gibt wahrscheinlich noch so ein paar lustige Sachen dazu. Gibt es die Version, die erste Version 06 war von da. Wir blättern gerade durch den Wikipedia-Artikel, also ihr hört jetzt auch nichts anderes als vorgelesene Informationen aus der Wikipedia. Das heißt, wenn ihr irgendeinen coolen Reader habt, der euch Webseiten...
Ah, Dezember 91.
Oh, also doch schon einiges.
Also da gab es zumindest sozusagen über einen Namen wurde da gesprochen.
Aha, okay. Ja,
aber... Ah, ja, Development on the Herd began in 90, also 1990.
Okay. Also dann auch schon wieder ein ganz Eckchen älter.
Genau. Nachdem 86 quasi das schon mal angefangen wurde und aber abgebrochen worden ist. Also wahrscheinlich könnte man jetzt 1990 als den Startpunkt sehen. Oder wenn man jetzt unbedingt dieses Jahr 30 Jahre Hürth feiern will, dann könnte man auch sagen, 86 war eigentlich der Beginn. Und dann kann man jetzt mal 30 Jahre feiern und in 4 Jahren kann man nochmal 30 Jahre Hürth feiern. Das ist eigentlich schön.
Und... Genau. Ja.
Aber ich habe, was mir jetzt noch so einfällt, weil wir jetzt gerade so auf Wikipedia unterwegs sind, ich wurde vor kurzem interviewt von Sebastian Wallroth, der den Podcast Wiki-Stammtisch macht und dort so verschiedene Wikipedianer befragt. Und ja, wir haben halt so ein bisschen über Sicherheit und Wikipedia geredet, also so versucht das ein bisschen, ich sag mal, anwenderfreundlich rüberzubringen. Und er hatte wohl, als er seinen Podcast gegründet hat, auch gesucht nach Podcasts, die so Wikipedia zum Thema haben. Und es scheint da ein oder mehrere zu geben, die einfach Wikipedia-Artikel vorlesen.
Interessant. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt wirklich Artikel, die sind sehr lang, sehr informativ und auch teilweise wirklich schön geschrieben. Also von der deutschen Sprache her, was ich so hatte. Von der Seite her ist es gar nicht schlecht, wenn man mehr oder weniger sich vielleicht einen Themenschwerpunkt rausgreift oder den Podcast entsprechend kurz hat, dass man an der Stelle dann das Ganze vorliest, einfach nur vom Inhalt her. Und wer in dem Sinne auch eine schöne Stimme hat, da kommt es, glaube ich, auch okay, gut rüber.
Also ich habe halt auch da nie reingehört, ich hatte es halt nur irgendwie gelesen vorher. Und ja, ich hatte halt so mal in den, es gibt einen Wikipedia-Artikel zur, ich glaube, Informationssicherheit hieß, war das Lemma in der Wikipedia, also der Eintrag. Und das war einfach so eine Textmauer. Also so Ich habe das gar nicht durchgelesen, das war irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 10, 20 Seiten Text.
Ja,
ja. Und ja, habe das dann, weil ich, sonst hätte man vielleicht darauf referenzieren können und sagen können, da gibt's was. Und ich denke, also gerade so, was das Thema IT-Sicherheit betrifft, so beim Durchklicken, denke ich, gibt es da auch in der Wikipedia Verbesserungsbedarf. Also dass da einige Artikel könnten da ein bisschen überarbeitet werden.
Im inhaltlichen Sinne, oder?
Ja, im inhaltlichen Sinne. Und auch eben besser lesbar machen.
Ja. Aber an der Stelle kam mir gerade jetzt so die Frage mit von der, eben diese, wenn man darauf verweist oder ähnliches, dass man im Prinzip nur auf, also oder ob es an dieser Stelle eben nicht sinnvoll wäre, diesen Artikel zu zerlegen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mal da konkreter mitgelesen hattest, wo du einfach sagtest, okay, das ist eigentlich eigenständig vom Thema her.
Also hier in dem Falle, nee, aber es ist mir so ein anderer Artikel aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, aber das war auch so. Also wie gesagt, ich hatte mich durch schon einige Artikel durchgeklickt und da gab es zwei Artikel, die hatten die zumindest wirklich wörtlich identischen Einführungszeile. Also und da gab es halt sozusagen bei dem einen Artikel nur ein oder zwei Sätze, die da unterschiedlich waren. Ansonsten waren die quasi, weil ich habe dann halt, mir ist das so aufgefallen, ich dachte, hast du gerade gelesen? Und dann habe ich einfach so mit dem Browser so mal hin und her gewechselt, dass sich nicht ändert.
Das fetzt ja. Dann einfach Kopie und wieder ein Artikel mehr.
Genau, und da kannst du halt entweder zusammenfassen oder halt auch wirklich das überarbeiten.
Und eben weil du jetzt die Wikipedia aus Gründen der Sicherheit ansprachst und mir fällt hier auf, bist du hier auf der richtigen Wikipedia oder ist das einfach nur die Wikipedia in einem anderen?
Das ist hier die richtige Wikipedia.
Aha.
Also ich habe das jetzt nur, weil das ich jetzt Styling. Sozusagen... mich wieder mal mir bewusst geworden ist, dass ich auch einen Account bei Wikipedia habe ich mich jetzt hier angemeldet und ich hatte damals das Styling für mich so weit abgeändert, dass ich das also für mich angenehmer empfand.
Ja, genau.
Und das ist also das, was du jetzt siehst hier auf dem Rechner, ist quasi mein Account mit meinen geheimen personenbezogenen Daten, die ich hier
verwende. Ach so, die auch noch dazu, ja. Und dann vor allen Dingen deine ganz höchst persönlichen Einstellungen.
Also, ja. Und genau. Und alle meine Einträge, weißt du, die ich sozusagen im Geheimen bearbeitet habe, die sonst niemand sieht.
Ah, also sozusagen so eine Art Dark Wiki.
Dark Wiki, ja.
Richtig.
Genau. Genau so ist es.
Ja. Also es wird auch so sein, wie im richtigen Leben, dass ganz viel schwarze Masse sich zwischen diesen ganzen Einheiten befindet, die eigentlich wesentlich mehr ausmacht. Und das Dark Wiki ist um Vielfaches größer.
Ja. Na, ich hatte jetzt, also wir kommen auch noch zum Thema, glaube ich. Ich hatte vor kurzem halt so einen Kurs gegeben, halt auch zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz und so weiter und so weiter. Also halt so im Rahmen meiner normalen Tätigkeit jetzt. Und da war es so, dass es in einem Teil der Kurse das Thema Schatten-IT eine Rolle spielte. Also ist quasi auch von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gekommen, dass die halt, also sozusagen der Aufhängungspunkt war, was passiert, wenn jemand die Firma verlässt. Da ist es ja so, der kündigt und in manchen Firmen darf er ab morgen nicht mehr wiederkommen. In anderen darf er halt noch so lange arbeiten, bis halt die Kündigungs...
Also bis zum letzten Tag. Das kommt immer auf die Position
an. Ja, kommt auf die Position an. Gerade bei IT-Firmen ist es vergleichsweise häufig, so zumindest was ich beobachte, dass die halt dann auch nach Hause gehen können. Dann
Ist
halt sozusagen für die letzten Tage...
Also ich hatte es auch mit sofortiger Wirkung.
Und ich meine, das ist ja erstmal das eine, aber was ist denn jetzt mit der Person? Also das, was ich sehr häufig in Firmen sehe, ist, dass wenn du eintrittst in die Firma, gibt es quasi seitens der Personalabteilung so einen Bogen, wo drin steht, ja, du brauchst einen neuen Rechner oder du brauchst ein Login an dem bestehenden Rechner und brauchst einen Schlüssel und eine, Zeitkarte und dies und dies und das. Und dieser Zettel wird abgearbeitet und irgendwann bist du quasi angekommen in der Firma und dann ist das quasi, wird dann in deine Personalakte abgeheftet. Und Firmen sind immer wieder überrascht, dass man sowas vielleicht auch beim Ausscheiden eines Mitarbeiters machen könnte.
Also das wiederum habe ich nämlich selber schon erlebt, dass man dann zum Schluss so einen Zettel in die Hand gedrückt bekommt. Und also früher war halt das Druckmittel, du kriegst vorher nicht deine Lohnsteuerkarte. Also ja, das ist jetzt... Das ist Aber du hattest wirklich nochmal durch alle Abteilungen zu gehen.
Genau.
Um dort dir das, ich sag mal, die Unterschrift zu holen, dass keine offenen Dinge mehr sind.
Ja.
Genau. Und das hieß wie in der IT-Abteilung, die hat erst ihre Unterschrift gegeben damals, als der Account gesperrt war, sämtliche, was weiß ich, USB-Sticks, die noch rausgegeben waren und solche Sachen alles, dass die entsprechend zurückgegeben waren, beziehungsweise gesperrt.
Genau. Also das könnte man vermuten, dass das überall so ist, aber sozusagen bei den überraschten Gesichtern der diversen Teilnehmer war das wieder mal so die Bestätigung, dass es offensichtlich nicht ganz so überall der Fall ist.
Das kann ich einerseits bestätigen und das andere, was ich halt auch noch mit beobachte, dass es immer noch genügend nicht personalisierte Zugänge gibt. Mhm. Also dass man, was ich zum Beispiel eben ganz krass finde, dass es das Root-Passwort gibt. Also dass da sich drei Admins oder sowas zusammen ein Root-Passwort teilen. Das heißt, wenn einer rausgeht, fängst du an und änderst in allen Surfern.
Das glaubst du gerade.
Das ist richtig. Das ist in dem Sinne die Illusion, der man da aufsitzt. Da ist es dann 2 Wochen lang, starrt man sich so irgendwie ganz entsetzt an, was tun. Und dann wacht man ganz einfach nur wieder auf und es geht weiter.
Ja, genau. Passwort. Wird schon nicht passieren.
Richtig.
Ja. Der ist ja eh weg. Aus dem Sinn und wie war das?
Aus den Augen.
Aus den Augen, aus dem Sinn, genau. Hm. Ja, und ich hatte mal, also auch vor langer Zeit, mal so ein Systemadministrationsseminar gegeben. Und das war auch so eine, also wie ich sagen würde, eine größere Firma. Mhm. Und da war es genauso. Da gab es so eine Handvoll Admins und alle hatten das Root-Passwort. Und also da gab es halt Mail-Server, Web-Server. Wir haben auch mit sehr sensiblen, personenbezogenen Daten gearbeitet. Also rechte Trennung gab es gar nicht. Und sozusagen Teil des Kurses war einfach sozusagen auch dieses Sudo-Konzept mal zu erklären. Und es war für den wie so eine Erleuchtung. Das war so.
Und oh. SSH-Schlüssel und solche verrückten Geschichten?
Keine Ahnung. Gab es damals noch nie.
Ach so, ja, gut.
Das war noch zu der Zeit, wo wir noch Telnet gemacht haben. Nee, ich weiß nicht, also SSH haben wir bestimmt auch besprochen, aber vielleicht war das ganze Sudo-Thema vor SSH. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie die das sich da eingeloggt haben. Aber ich weiß, ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass der bei dieser Sudo-Diskussion irgendwie, es war für die Mino Erleuchtung. Das war halt.
Echt? Boah, sowas gibt es.
Ja.
Verrückt. Und das andere, also eben, weil du, oder ich frage jetzt mal, was hing denn hin dieser Schatten-IT?
Ach so, ja, genau, ja, Schatten-IT. Und wie gesagt, jetzt könnte man den Idealfall annehmen, dass es eine Firma gibt, die haben so einen Laufzettel, den kriegst du in die Hand, den gehst,
genau.
Arbeitest deine Position ab, fertig. Aber was ich trotzdem feststelle, ist, dass es halt in Firmen oftmals so ist, dass irgendjemand muss einen Account auf dem anderen Rechner haben oder braucht irgendwie einen SSH-Zugang oder braucht irgendwas anderes. Und dann kriegt er den, ohne dass das irgendwo dokumentiert ist. Oder irgendjemand installiert sich irgendwie Dropbox auf seinem Rechner und hat dann ein Dropbox-Ding. Oder macht vielleicht eine OnCloud-Instanz, weil Dropbox ja nicht vertrauenswürdig ist, wo dann die halbe Firma OnCloud nutzt, ohne dass das irgendwie jemand vielleicht weiß. Und das ist sozusagen, also das ist das Thema Schatten-IT, was sozusagen dann eine Rolle spielt. Das ist sozusagen diverse Software gibt, in manchen Fällen sogar Hardware,
die nirgendwo dokumentiert
genau,
ist.
Die einfach da ist und sozusagen man weiß, dass die da ist, aber sozusagen in irgendwelchen offiziellen Dokumentationen taucht die nicht auf und deswegen ist die sozusagen auch an sich nicht existent in der Firma.
Mhm, aber teilweise lebensnotwendig für die Firma, das ist auch der Witz.
Genau.
Und noch schlimmer ist es eigentlich bei den virtuellen Surfern. Mhm. Da ist es ja ein Klick und da ist so ein Ding da und das siehst du nirgendwo.
Genau.
Ja. Mhm. Und da hatten wir es, also habe ich selber nämlich auch schon erlebt, dass da IP-Adressen irgendwo mal in einem Log auftauchen und dann sucht man die. Was sind das für Geräte? Und dann hangelst du dich im Prinzip, ich sag mal blöd, von Switch zu Switch und suchst, wo dieses Ding hingeht. Also das sind auch kuriose Sachen. Aber das ist ja mehr oder weniger mit nebenbei oder ich sag mal offiziell gewollt installiert. Das andere Ding, was nämlich auch, viele tun auch Dinge, die eigentlich nicht erlaubt sind. Also eben diese, fängt im Prinzip an, dass einer sich, was weiß ich, seine Sammlung von irgendwas anfängt. Oder was ich auch miterlebt habe, dass sich ein eigener File-Server aufgesetzt wird, um eben im Netzwerk Daten auszutauschen, also besondere Daten.
Ja, ja.
Und wenn das im Prinzip von jedem verschwiegen wird, dass dieses Ding existiert, dann hast du natürlich ein wahnsinniges Problem, wenn dieses, ich sag mal, Gerät unter Umständen auch noch öffentlich zugänglich ist. Das heißt, wenn derjenige raus ist aus der Firma, hat aber immer noch den technischen Zugriff.
Genau. Ja, da gibt es also viele so eine...
Oder was ich auch noch mit hatte, dass die externen Systeme auch gerne vergessen werden. Also man hat ja, man fängt an bei Domain-Registrierung oder sowas, wenn man die extern den großen Domain-Server hat, wo man seine eigenen diverse Webseiten oder sowas einträgt, vergessen, dass man da auch mal noch ein Passwort taufen sollte oder einen Account sperrt.
Genau. Also insofern ist es halt wieder verwunderlich, dass eigentlich nie mehr passiert. Das ist
meine Beobachtung ist ein bisschen, also was ich so mitbekommen habe, es wird einfach viel verschwiegen. Also wenn Vorfälle passieren oder sowas da, ich glaube, es kommt weniger als 10% an die Öffentlichkeit oder wird in irgendeiner Form publik. Das ist das, wo man sich hintenrum solche Geschichten erfährt und dass da irgendwas war. Und wo du dann nämlich auch mal mitbekommst, dass wesentlich häufiger Schwierigkeiten existieren.
Ja, das passiert halt.
Ja.
So, jetzt bin ich aber wieder an den Punkt angelangt, wo ich eigentlich gar nicht mehr weiß, wie wir dazu gekommen sind, zu diesem...
Na, zur Schatten-IT ja, und...
Aber warum sind wir überhaupt diesen Weg zur Schatten-IT gelaufen?
Achso, wir waren irgendwie bei den Firmen und dass du Vorträge gehalten hattest und dabei war der erste Vortrag das von der Wikipedia. Also du hattest, also über unsere Wikipedia sind wir dorthin gekommen. Hm. Du hattest in einem Vortrag was revolutionär Neues, also hier mit...
Achso, das läuft, aber da wusste ich schon, dass ich was der Schatten hier erzählen wollte. Das war quasi nur, dass das, aber egal. Wir können uns das ja dann nochmal anhören.
Wir können ja die Sendung einfach nochmal rückwärts anhören.
Das wäre cool, ja.
Ja.
Also richtig rückwärts, also sozusagen rückwärts spulen oder?
Naja, das, ich glaube, so gut ist keiner irgendwie das dann zu verstehen. Hm. Nee, interessanter wäre, ob man so einen Mechanismus hätte, der einem das
jedes Wort
sekundenweise. Genau, das steht bei uns dann für morgen auf der Entwicklungsliste. Heute komme ich, glaube ich, nicht mehr dazu. Das können wir dann morgen abhandeln.
Okay, jetzt würde ich sagen.
Wir sind gleich mal mutig.
Wir sind mutig.
Genau. Nee, ich glaube, du brauchst oben nur auf Playern, oder?
Das, also wir sind jetzt. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich sozusagen aus dieser großen Liste hier zum Beispiel das hier rüberziehe.
Ja.
Und dann auf PC2 drücke.
Ah, dass wir im Prinzip jetzt die Wahl wechseln. Ja, natürlich.
Genau, und dann sozusagen, wir spielen jetzt ein bisschen Musik ein.
Ja.
4 Minuten 29.
Vor allen Dingen was völlig Ungewöhnliches für uns. Wofür wir immer kontinuierlich gerügt werden.
Und danach kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung, würde ich sagen.
Genau, dann beginnen wir mit der Sendung.
Genau, also viel Spaß beim Anhören mit dem Mad Pigs Project und der Titel heißt Wish You Were Here. Yeah. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Wir haben gespielt den Titel Wish You Were Here vom Mad Pix Project. Die Musik ist natürlich wie immer von Jamento runtergeladen und benutzt und steht unter einer freien Lizenz zur Verfügung.
Genau. Ja. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon die Info bekommen, dass unser wichtigster Zuhörer eingeschalten hat.
Super.
Ja, Wilfried ist dabei.
Hallo Wilfried. Schön.
Super. Genau, dann können wir jetzt mit der Sendung starten.
Ja, genau, dann kommen wir zum Thema. Ich würde sagen, ich spiele nochmal was Kleines an, so als Einstimmung in die Sendung. Und ja, dann könnt ihr mal überlegen, um was es eigentlich geht. Nee, falsch. Ich muss hier drauf drücken. Ja, was war denn das?
Klang so ein bisschen.
Nee, bist du falsch?
Ja, genau.
Das hier?
Ja, genau.
Ah, ja, jetzt bin ich auch wieder.
Jetzt hört man das.
Nee, es klang so leicht wie Rauschen, wie Knackern. Also ganz klassisch wie ein Geigerzähler.
Richtig. Genau, es war also in der Tat ein Geräusch eines Geigerzählers. Und was man hier gehört hat, war ja, dass diese Geräusche eben nicht regelmäßig kamen, sondern es kam so schnell hintereinander, so eine Frequenz, dann war es mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja, und das bringt uns auf unser heutiges Thema, was Zufall ist.
Genau.
Genau, die Elektronen sozusagen sind hier zufällig da aufgeschlagen und der hat dann halt sozusagen hier ein entsprechendes Geräusch gemacht.
Und das ist ja mehr oder weniger auch, was man so vom Allgemeinen her kennt, mit unter dem Begriff Zufall oder was sich damit einfach mit verbindet, dass dieses Knackern, wo ja hinter die, ich sag mal, physikalische oder also im Prinzip der Zerfall eines radioaktiven Stoffes steht und dass dieser Zerfall zufällig passiert. Und das in dem Sinne verbindet man das so landläufig halt mit der Beschreibung, dass das Knackern eben zufällig kommt.
Aber?
das hatte ich nämlich in einem, also jetzt in der Vorbereitung zur Sendung mitgelesen, dass das eben genau nicht der Fall ist. Man hat, dieser Geigerzähler klingt oder das physikalische Prinzip, was dahinter steht, dieser Zerfall, ist wirklich nicht vorhersagbar, wann das passiert. Aber praktisch gesehen ist es so, dass die Zeiten zwischen den Knackern sehr häufig sehr lange sind. Also man hat, ich hatte es jetzt im Prinzip nur als Beispiel gehabt, dass wesentlich häufiger die Nullen vorkommen als die Einsen. Aber da kommen wir dann wahrscheinlich später noch hinzu, es gibt auch entsprechende Verfahren, um das wieder hübsch zu machen.
Genau. Ja, genau. Also ich denke, das Hauptproblem ist natürlich, dass nicht jeder irgendwie einen Geigerzähler an seinen Rechner anschließen kann und vielleicht auch will. Also man braucht ja auch irgendwie eine Quelle dann, also im besten Falle musst du irgendwie so einen Brennstab dir aus einem Atomkraftwerk mitholen und den immer mal so am Rechner vorbeischieben und dann klappt es mal ein bisschen mehr und dann müssen wir weniger.
Das Knacken könnte dann auch daher kommen, dass der Rechner Schwierigkeiten hat.
Das ja, es kommt halt wirklich auch auf die Quelle an. Also dann kann da noch ein paar unschöne andere Nebeneffekte geben bei so einer starken, stark radioaktiven Quelle.
Ja. Unter Umständen, dass irgendeine Bundesbehörde da steht. Aber es gibt auch natürlich noch andere. Das ganz klassische zufällige Ereignis, Zufallsexperiment, ist der Münzwurf.
Genau.
Das kennt man ja im Prinzip so auch landläufig, dass da man intuitiv sagt, das Ergebnis dieses Münzwurfs ist nicht vorhersehbar. Und das ist ja ein bisschen auch der Knackpunkt, wo ich glaube, der Fehler ein bisschen mit herrührt, dass man die Nichtvorhersagbarkeit eines Ergebnisses mit Zufall verwechselt oder ich sag mal vermischt.
Ja.
Denn im theoretischen Sinne bezeichnet Zufall halt was anderes. Und ich sag mir mal ganz, zum Beispiel ganz klassisch, der Würfel, also ein Wurf mit einem Würfel, wird im Allgemeinen als zufällig angenommen. Bei wenn der Würfel nicht günstig gebaut ist und ähnliches, wird man da aber zum Beispiel auch eine Regelmäßigkeit erkennen können. Dass zum Beispiel gewisse Zahlen häufiger fallen als andere. Und von der Seite.
Zum Beispiel?
Ich bin mir jetzt gerade auch nicht so sicher, aber es müsste die theoretisch die 1 häufiger fallen. Weil also, die 6. Nee, umgekehrt, es müsste die 6 häufiger fallen.
Nee, eigentlich müsste auch die. Also ich würde auch für die 1 plädieren. Weil, also, aber das, ich glaube, sowas findest du halt auch wirklich nur über ganz, 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 ganz viele Würfel raus. Weil, also, die, also wenn du sozusagen naiv den Würfel baust, sagen wir genau. So, also das ist, also du nimmst quasi, ich sag jetzt mal, eine Holzblock ist wieder zu unregelmäßig, aber sag mal, du nimmst,
ja, wieso nicht,
ja. Na, du, dann ist vielleicht irgendwie noch eine Wurzel, ja, also musst irgendwas, ein Material nehmen, was erstmal sozusagen innen auch besser aufgebaut ist als Holz.
Nehmen wir einen gegossenen Metallwürfel.
Genau. Den nehmen wir und machen halt quasi wirklich einen ordentlichen Würfel, ordentliche Seitenkanten raus. Und dann nimmst du halt eine Bohrmaschine, bohrst in die eine Seite, sagen wir, 1 Millimeter tiefes Loch für die 1, dann drehst du genau rum, bohrst dort 6 Löcher, jeweils 1 Millimeter tief rein für die 6 und dann machst du halt so und verteilst das. Fertig. Und dann könnte man sagen, okay, perfekt, das Ding. Und jetzt fange ich an zu würfeln. Und da, ich denke, das ist der Effekt, auf den du raus willst, weil ich habe mal, auf der einen Seite habe ich dann sozusagen 6 Löcher, die jeweils 1 Millimeter tief sind, die halt natürlich viel mehr, also viel mehr an Material rausgenommen haben, als auf der anderen Seite, wo nur ein Loch mit 1 Millimeter Tiefe ist.
Genau, das war jetzt auch mein Gedanke bei dem ganzen Beispiel.
Genau, und dann ist es halt so, dass du über viele Würfe vermutlich raus, also feststellen wirst, dass die 1, also dass die 6 häufiger gewürfelt wird, weil da eben viel mehr mit der 1, weil das die schwerere Seite ist,
aufkommt. Fällt.
Genau. Also das wäre jetzt auch meine Annahme.
Ja, also solche Phänomene kann man dann natürlich beobachten, wenn man das Ganze, ich sag mal, detaillierter, wenn man das genauer untersucht. Oder, ich hatte gerade noch ein anderes Beispiel, ein klassisches. Das andere Beispiel, was ich nämlich gefunden habe, was immer wieder als wirklich zufällig mit genannt wurde, war die Roulette-Kugel. Dass man beim Roulette, also dieses, wenn die Kugel geworfen wird, entsprechend in das Roulette-Rad oder wie es heißt, aber dass an der Stelle es wirklich auch gleichmäßig verteilt ist, wo die Kugel aufkommt.
Ja.
Also abgesehen von den ganzen manipulierten, aber im Grunde kommt da dann vor allen Dingen auch wiederum mit das andere, weil beim Würfel ist es teils, da kann man sich im Prinzip noch vereinfachen, sagen wir mal so, wie der Würfel in der Hand liegt und ähnliche Phänomene könnte man noch beobachten und könnte dann daraus das Ganze schlussfolgern, wie der Würfel aufkommt. Aber bei der Roulette-Kugel ist es wohl einfach so, dass aufgrund der Rotationsbewegung, dieser Gegenläufigkeit dieses Rades, wie stark im Prinzip der Croupier das Ganze anstößt und solche Dinge, da so viele Faktoren dabei sind, die man halt nicht mehr so exakt bestimmen kann, um dann das Ergebnis zu prognostizieren. Und das ist ja letztendlich dann das, was man mit dem natürlichen Zufall in Verbindung bringt. Man kann es nicht mal vorhersagen.
Ja.
Ein anderes Problem, was hier auch noch mit reinkommt, derartige Sachen, solche Phänomene sind in der Regel chaotisch. Das ist dann, also vom Mathematischen her, ist Chaos nämlich auch eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, so als klassisches Chaos-Bild oder sowas kennt man mit dieses Apfelmännchen. Also so als eine komische Figur, das sind so ein großer schwarzer Kreis, dann ist dem angelagert nochmal ein anderer schwarzer Kreis. Und wenn man mal so eine Figur dann genauer betrachtet, ist die an den Rändern sehr verästelt. Und das Interessante, also dahinter steckt eine mathematische Formel, wie das Ganze gebildet wird. Wenn man das Ganze dann nämlich in den tiefer eindringt an den Rändern, ist einerseits dieses Phänomen, dass sich die Figur selbst wiederholt, aber es variiert immer. Also es ist das, man kann nicht irgendwie da sagen, wenn ich da reingehe, dann werde ich da den schwarzen Punkt finden im Rand, sondern eben genau an dieser Grenze ist es in chaotisches, also in, ich sag's mal in dem Sinne, nicht vorhersagbares Verhalten, sodass man an dieser Stelle halt ein System, also ein chaotisches System, wie man es in der Natur eben antrifft, minimal zum Beispiel verändert, als ich rücke ein kleines Stückchen an diesem Rand hin und her und ich kriege ein ganz anderes Ergebnis.
Aber was ich da in dem Bereich auch also für sehr beeindruckend empfinde, was auch sozusagen total einfach ist, ist so ein Pendel. Also es gibt so, also das, es gibt so eine, so eine Konstruktion, dass du, also im einfachsten Fall kannst du einfach sozusagen ein Holzstück nehmen, bohrst in der Mitte ein Loch rein, schraubst es irgendwo an ein bewegliches Teil auf und drehst das. Und dann dreht sich das halt im Kreis, wird nach und nach langsamer, irgendwann hält es an. Und das ist halt eine Bewegung, die man mathematisch relativ gut modellieren kann, alles gut. Jetzt fängst du aber an, nimmst du das, dasselbe Pendel, machst wieder ein Mitte Loch rein, schraubst dran und schraubst aber sozusagen an das eine Ende des Pendels, also bohrst du wieder noch rein, dann schraubst du wieder dort ein kleineres Pendel rein. So, dass du sozusagen an dem einen Flügel quasi so ein weiteres Pendel hast. Und das fängst du auch an zu drehen. Und dann hast du genau so eine chaotische Bewegung. Du kannst dir komplett nicht mehr vorhersagen. Und das ist halt, also auch das, ich finde das auch also entspannend, dem einfach zuzugucken, weil das ist, also.
Ist das dieses Bild mit der Nudelteig-Knetmaschine? Nee, Quatsch, da greifen zwei Systeme immer ineinander.
Ja. Nee, hier stößt du das an, also du kannst das letztlich einfach mal drehen. Und dann ist es manchmal so, dass es quasi schon gar nicht beim ersten Mal gar keinen Umschwung schafft, sondern dann fängt an, das kleine Rad sich zu drehen, bremst aber das große aus, bevor das überhaupt ausgeschlagen hat, dreht sich, bleibt stehen und dann beschleunigt sich aber das ganze System auf einmal wieder und dreht ein paar Kreise. Also das ist, also wirklich, ich finde es total faszinierend, dazu zu gucken, weil es eben wirklich keinerlei Vorhersagbarkeit auch mehr gibt. Und das kannst du auch nicht mehr irgendwie mathematisch modellieren in irgendeiner Art und Weise, sondern das ist halt eben auch so ein nicht vorhersagbarer Prozess.
Na, sagen wir mal nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand.
Ja. Also.
Aber genau das sind im Prinzip solche Phänomene, wo man, ich sag mal, intuitiv, eben menschlich sagt, das Ding ist, das Ergebnis ist zufällig. Ich kann nicht erahnen, was rauskommt, aber in dem Sinne auch ganz hart zufällig. Also eben aufgrund dieser Chaos-Theorie kann man da auch knallhart sagen, in diesen Grenzbereichen, also es gibt sehr wahrscheinlich auch bei diesem Pendel Anstoßmechanismen, wo du ganz also klar voraussagen kannst, was das Ergebnis ist.
Da kenne ich mich in der Pendeltheorie nicht gut genug aus.
Okay.
Wie gesagt, für mich ist das eher manchmal so ein Entspannungsding, dass ich da drauf gucke, ohne mir Gedanken über irgendwas machen zu wollen.
Genau. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich mich auf die Frage nach Chaos und sowas vorbereitet hätte, denn da gab es nämlich solche Geschichten mit Attraktor. Also
der Lorenz-Attraktor.
Grundlegend in dieser Chaos-Theorie gibt es halt die Sachen, die... Also es, wo dieses Chaos halt auftritt, und es gibt aber auch im Prinzip beruhigte Bereiche, wie im Apfelmännchen oder sowas, also in dieser Figur, die ich vorhin beschrieben habe, sind diese großen schwarzen Flächen und da kann ich mich 2 Zentimeter hin und her bewegen oder also mathematisch gesehen kann ich da die, ich glaube mal plus minus 1 variieren in diesem Bereich für dieser Funktion, die da berechnet wird, ohne dass da eine Änderung stattfindet. Aber eben interessant, in diesen Randbereichen, da wo es sich eben so chaotisch verhält, da hat man mit minimalen Änderungen, kommt da dieses ein ganz anderes Ergebnis raus. Was an der Stelle auch mit bekannt ist, als Sprichwort oder so als Symbolik, der Flügelschlag eines Schmetterlings auf einem anderen Erdteil kann unter Umständen zu einem Wirbelsturm auf einem ganz anderen Kontinent führen.
Genau, das ist auch so ein klassisches Beispiel da aus diesem Bereich.
Genau, also ich sag mal ganz klar, hier schwingt so ein bisschen das Wetter, Klima mit hinein und das ist auch ein klassisches Phänomen, was einfach chaotisch ist. Brauchen wir noch jeden Tag den Wetterbericht angucken, wie gut dieser ist in der Vorhersage weitreichender Prognosen. Entweder werden die Prognosen dann zu ungenau oder es ist halt eher dem Münzwurf vergleichbar. Ja.
Aber da ist es auch interessant, dass, also ich lese ihn dann wieder mal bei dem Jörg Kachelmann, der hatte so eine relativ umfassende Webseite. Also es gibt also in der Tat so vergleichsweise stabile Wettersituationen, wo man auch gut und so vergleichsweise lange vorhersagen kann, wie das Wetter wird. Und das ist auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit stimmt das. Und dann gibt es aber auch Wettersituationen, wo du einfach schon vornherein weißt, du machst zwar eine Vorhersage, aber das kann sein, dass die schon ein paar Stunden später völlig überholt ist.
Ich glaube, so ein Ding ist ja im Prinzip die Sommerhitze, wenn so das Hoch über Zentraleuropa steht, dann steht das.
Ja, genau.
Ja. Das sind dann solche Dinge.
Aber das ist, vielleicht ist Wetter auch mal ein interessantes Thema, um das mal ein bisschen genauer zu betrachten. Also im Rahmen des Datenkanals. Also
ja.
So als Thema, für, also wie macht man Wetterberechnung und so weiter.
Ja, da müssen wir nochmal recherchieren oder vielleicht gucken, ob wir jemanden dazu finden.
Auf jeden Fall.
Denn in das, was ich halt nur kenne, sind halt die ganzen Modelle. Also dieses in dem Sinne nicht mal die klassische Wettervorhersage, sondern einfach die hochmoderne Computerwettervorhersage. Naja, man berechnet einfach das Wetter. Du versuchst möglichst viele Messstationen zu verteilen.
Okay, ja.
Versuchst den aktuellen Zustand in ziemlich guter Form zu bestimmen. Und dann jagst du es durch einen so einen Supercomputer durch, der versucht, die Prognose im Prinzip zu machen, der in dem Sinne schneller ist als die Wirklichkeit. Denn das ist auch immer so dieses Beispiel, dir wird es nichts bringen, im Prinzip morgen oder übermorgen das Wetter von morgen berechnet zu haben.
Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja letztlich, also zumindest nach meiner Vermutung so, dass du halt ein Modell hast, dass also quasi eine große Formel, wo du quasi die verschiedenen Eingabewerte hast und der rechnet dann sozusagen die Formel aus und hat am Ende ein Ergebnis. Also jetzt mal ganz, also das weiß ich nicht, ob das so ist, aber das ist so meine Vorstellung, die ich habe. Kann natürlich auch sein, dass sie total falsch ist. Und ich meine, das neue heiße Ding ist ja Machine Learning, weißt du? Also... Also wieder mal, ich meine, das war schon mal das neue heiße Ding.
Ja.
Aber momentan ist es gerade wieder mal neu und heiß. Und also da wäre es interessant, ob es auch so sozusagen maschinengelerntes Wetter gibt.
Nein, also in etwa funktioniert das auch schon.
Okay.
Die rastern im Prinzip die Erdoberfläche beziehungsweise auch das Dreidimensionale, also gehen ja auch in die Höhe. Da wird das Ganze, ich sag mal, die Welt in so ein Gitter unterteilt und an jedem Gitterpunkt sitzt mehr oder weniger ein, ich sag mal bildlich gesagt, im Prinzip ein Computer. Der hat seine Eingabeknoten von seinen Nachbarn und in dem Sinne hat er inne diese Formel, wie du das jetzt gesagt hast. Und daraus bestimmt er seinen nächsten Zustand. Und über dieses Modell, also wenn du dann im Prinzip das ganze System eine Zeit lang laufen lässt, sag jetzt mal, kommst du natürlich genau zu diesem Effekt, von links weht der Wind herein, dann ist eben die Formel besagt, wenn Wind von dem einen Knoten gemeldet wird, dann mache dich auch windiger in dem Sinne, also erhöhe deine Windstärke im nächsten, ganz platt gesagt, deine eigene Windstärke ist ist der Durchschnittswert aus der Windstärke aller umliegenden Knoten. Das ist so die Formel, die in einem Knoten drin steckt. Und dementsprechend kommt man genau zu diesem Effekt, dass man von links den Wind reinwehen lässt, also der ist dann halt stark. Diese Stärke überträgt sich dann wiederum auf die Nachbarknoten und so wechselt er von Zeiteinheit, also von Takt zu Takt, durch dieses System durch. Müsste in dem Sinne natürlich auch mit solchen Faktoren dann wie Abschwächung und ähnliches, wenn man dann noch Gebirge mitmodelliert und solche Sachen alles damit hineinkommt. Und dadurch hast du im Prinzip die Simulation, wie würde der Wind durch dein
System durchlaufen.
Genau. Okay. Und das ist das, wie ich es mitgelesen habe, wie in dem Sinne auch die Wetterberechnung passiert. Natürlich wesentlich komplexer, denn dann kommen solche Größen wie Temperatur mit hinzu, Feuchtigkeit. Was weiß ich eben.
Luftdruck.
Und aber das Ganze eben auch noch in Kombination. Also wenn die Temperatur so und so hoch ist, dann wird die nächste Luftfeuchtigkeit das und das annehmen, beziehungsweise die Übertragung der Temperatur von einem Gitterpunkt zum nächsten passiert nur mit der und der Stärke, wenn die Feuchtigkeit so und so hoch ist.
Okay.
Denn das kennt man ja klassisch, Wasser leitet Feuchtigkeit, Wärme stärker als Luft, aber das heißt im Prinzip trockenere Luft sollte dementsprechend auch weniger stark die Temperatur transportieren und ähnliche Sachen. Ich glaube, das sind hochkomplexe Dinge, aber dann einfach über diese Masse hin, die man dann reinwirft, bekommt man dann in Summe wieder so ein makroskopisches Modell. Obwohl man in dem Sinne nur das mikroskopische Modell die Berechnung im Prinzip beschrieben hat.
Okay. Also wenn ihr da draußen jemanden hört kennt, der sich mit Wetterberechnungen auskennt, sagt uns Bescheid. Wir haben so einen Twitter-Kanal, der heißt Datenkanal. Wir haben einen Twitter-Kanal, der heißt Datenkanal. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die ist ein bisschen was mehr als nur Datenkanal. Ich glaube Webmaster@datenkanal.org.
Genau.
Und ansonsten meine E-Mail-Adresse, also die von Jens Kubizil, genau, findet man relativ überall im Netz. Also insofern, wenn ihr da jemanden kennt, der sich da auskennt mit Wetterberechnungen, Wettermodellen etc., sagt uns einfach mal Bescheid. Also es wäre sicherlich
gerne einladen.
Genau, wäre ein interessantes Thema.
Ja, und aber insofern, wie ich es jetzt gerade schon beschrieben hatte, mit diesem mikroskopisch-makroskopisch, der Zerfall von solch einem Uranatom oder irgendeinem, also anderen radioaktiven Stoff, der ist wirklich zufällig. Also das ist ja begründet durch die Relativitätstheorie, glaube ich, ist die das mit aussagt, dass das nicht vorhersagbar ist. Man kann es...
Das müsste doch jetzt hier quasi der Typ mit seiner Katze hereinspaziert kommen.
Herr Schröder.
Schrödinger. Schrödinger. Genau. Herr Schrödinger mit seiner Katze. Also das ist ja eigentlich sozusagen das die Idee ist sozusagen von dieser Schrödingers Katzenrelation.
Nee, ich kenne es eigentlich auch nur als Schrödingers Katze.
Nee, ich schlüpfe dir ein Bild.
Oder
ich meine, man kennt immer sozusagen die Abkürzung. Genau, diese Abkürzung. Aber es ist ja letztlich so, du hast eine Kiste, wo eben die Katze drin ist. Die sperrst du da ein. Und dann gibt es eben so. Was denn?
Ja, das ist halt die Kritik an diesem Aufbau, an diesem Experiment.
Natürlich, ja. Das ist nur so ein Gedankenexperiment.
Ja, genau. Ja.
Und dann gibt es eben so einen Teil, der dann. Also so einen. Jetzt komme ich schnell von hin. Also ein Teil, was halt sozusagen.
Also, du hast einen Detektor?
Ja, genau. Und sozusagen in Abhängigkeit, ob da was drauf trifft oder nicht drauf trifft, wird halt sozusagen eine tödliche Dosis ausgelöst und die Katze
stirbt
oder stirbt nicht.
Genau.
Und du kannst aber eben, also sozusagen die Idee dahinter ist ja, dass du sozusagen, also entweder nur den Ort bestimmen kannst von...
Nee,
okay.
Nee, also das war Heisenberg.
Ach, ja.
Das war die Heisenbergsche Unschärferelation. Ja. Die Schrödingers Katze, das so wie es Jens gerade beschrieben hat, ist im Prinzip dieses mikroskopische... dass man den nicht sagen kann, wann ein, ich sag mal, Atom in dem Sinne zerfällt, wann der radioaktive Zerfall passiert, dass man das aber schon alleine über dieses über dieses Experiment ins Makroskopische, ins Sichtbare übertragen kann, wenn man, ich sag mal, das Gedankenexperiment vornimmt und eben genau an den Detektor eine tödliche Dosis, also eine Giftkapsel oder wie auch immer, heftet. Und an der Stelle kann man im Prinzip nicht vorhersagen, wann die Katze stirbt.
Genau.
In dem Sinne.
Ja, stimmt. Nee, da war ich jetzt irgendwie verwechselt.
Ja, das andere, was du jetzt hattest, das war die Heisenbergsche
Unschärferelation. Deswegen bei meinem ersten Gedanken hatte ich auch irgendwie Heisenberg im Kopf und ich dachte aber Heisenberg und Katze, es passt, irgendwas war da. Doch. Gut, da ist es jetzt wieder sortiert.
Genau.
Gehirn ist wieder gerade gerückt.
Genau. Und Schrödingers Katze, jetzt versuche ich gerade den Weg zurückzufinden.
Ja, wir wollten ja immer noch über Zufall reden, das ist sozusagen der Ausgangspunkt.
Genau. Achso, ja, und dass in dem Sinne solche zufälligen Ereignisse nicht, also sich in dem Sinne auch im Großen manifestieren, dass wir die in dem Sinne auch im Großen beobachten. Ja, und aber eben zum Teil ist wirklich echter Zufall dahinter und teilweise aber eben auch nicht. Denn gewisse Dinge sind einfach nur gefühlt zufällig, aber wenn man sie wirklich untersucht, findet man dann eine Statistik oder beziehungsweise ganz und gar eben ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Andere Dinge sind eben, ich sag mal, wirklich zufällig und daraus, und das war jetzt im Prinzip jetzt von der Datenkanalsicht beziehungsweise von der technischen, computertechnischen Sicht, kann man unter Umständen dann entsprechende Zufallszahlen ableiten, die wir im Rahmen von Computern ja kontinuierlich brauchen.
Aber was mir jetzt gerade so einfällt, ist, jetzt stelle ich mal, also wenn ich jetzt sozusagen an meinen Haushalt denke, habe ich, zumindest könnte ich das jetzt nicht offiziell zugeben, dass ich dann irgendwie einen radioaktiven Brennstab oder irgend sowas da rumliegen habe. Ich sag mal so, wenn ich an meinen Haushalt denke, da habe ich vielleicht einen Würfel, da habe ich eine Münze, vielleicht einen Roulette-Tisch, könnte man sich auch noch vorstellen.
Also das andere Beispiel, was auch immer hinkt, ist die Lavalampe.
Oder ja, genau, Lavalampe also, ist auch sowas, aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe ja irgendwie eine Münze und einen Würfel da, das ist, denke ich, in halbwegs jedem Haushalt vertreten. Mhm. Jetzt brauche ich aus irgendwelchen Gründen eine Zufallszahl zwischen 1 und 20 zum Beispiel. Mhm. Das könnte ich auf die Idee kommen und sagen, okay, ich nehme halt zwei Würfel und würfel die und nehme einfach das Produkt aus den beiden Zahlen, die da gekommen sind. Und dann ist ja sozusagen der Zahl bis 2, also geht ja von 1, also 1 mal 1 bis 6 mal 6 und 36, also 20 ist irgendwie drin. Und dann könnte ich sozusagen versuchen, auf die Art und Weise mir eine Zufallszahl zusammen zu konstruieren. Würde das funktionieren?
Ich kämpfe jetzt auch damit, aber einerseits nicht, denn 6 mal 6 ist 36 und du würdest im Prinzip knallhart hinten in 16 Teile von 36 ignorieren.
Hm. Ja, genau, also das wäre natürlich die erste Überlegung. Jetzt könnte man sagen, kriegt man irgendwie vielleicht nicht gut hin, sagen wir mal, ich brauche vielleicht von 1 bis 36 Zufallszahlen. Hm.
Dann hast du natürlich in der Produktbildung die Schwierigkeit 7 ist nicht das Produkt aus zwei darstellbaren Zahlen von 6.
Ach so, stimmt.
Also es gibt einfach, du hast das Problem, dass du gewisse Zahlen überhaupt nie mit dieser Methode ermitteln könntest, sprich, die haben eine Wahrscheinlichkeit von 0. Hm. Ergo müssen die anderen Zahlen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben als 1/36 und damit ist das auch nicht mehr
zufällig.
Ja, ja, richtig.
Ja gut, ich meine, da müsste man vielleicht über das Wort Zufall nochmal ein bisschen genauer nachdenken. Genau,
das fand ich nämlich jetzt auch ganz gut. Wir kommen nämlich jetzt so ein bisschen auf die Frage mit, was ist eigentlich Zufall? Hm. Also wir hatten jetzt schon natürlich erläutert, dass es da schon Unterschiede gibt, ob man eine Gesetzmäßigkeit findet oder nicht. Hm. Aber eben wie hier jetzt an dieser Stelle, wir hätten ja in dem Sinne eine Verteilung von Zahlen, selbst wenn wir im Prinzip auch die 7, also wenn wir zwei natürliche Zahlen von 1 bis 6 finden würden, die als Produkt 7 ergeben, dann hätten wir aber unter Umständen, die eine Zahl ist häufiger als die andere und so weiter. Warum ist das am Ende eben nicht zufällig? Das ist eine interessante Geschichte.
Und ich denke, dass wenn man sozusagen hier so naiv erstmal sich über so Zufall unterhält und also eben jetzt das Beispiel, was ich mir jetzt habe, so aus den Fingern gesogen, im Kopf, glaube ich, denken die meisten, also ist jetzt meine Vermutung, von Gleichverteilung erstmal. Also sozusagen, dass jede Zahl, die da auftritt, auch gleich
häufig
ist. Also wie wenn ich einen Würfel habe und der eben optimal ist und die Bohrlöcher super angeordnet sind und so weiter, also keinerlei Manipulation stattfindet und ich würfel den, dann ist es quasi gleich wahrscheinlich, ob ein 1 oder ein 6 auftaucht. Mhm. Und also es gibt eine Gleichverteilung, aber schon das Beispiel, also ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern und da habe ich mal auch mir Gedanken so zu Wahrscheinlichkeiten und Zufall und so weiter gemacht und ich weiß noch, dass ich damals sozusagen mit dieser Arbeitshypothese auch gestartet bin, dass wenn ich jetzt zwei Würfel habe, dann kann ich sozusagen, habe ich eine Gleichverteilung von 1 bis 12. Also indem ich addiere einfach. Also jetzt das nicht multipliziere, sondern ich habe halt zwei Würfel, also nicht von 1 bis 12, sondern von 2 bis 12 natürlich. Mhm. Und dann habe ich halt, also das, ich weiß nicht, da war ich noch sehr jung, aber das ist sowas, also ist mir irgendwie im Gedächtnis haften geblieben. Und dann habe ich halt gewürfelt und mir das halt aufgeschrieben und habe festgestellt, dass die 7 irgendwie immer zu viel auftauchte. Mhm. Und die 2 oder die 12 nahezu gar nicht. Und dann stellte ich irgendwie erstmal sozusagen auf so einer Arbeitsebene fest, also irgendwie meine Annahme, haut nicht hin, irgendwas ist hier kaputt mit den Würfeln. Und dann, dann habe ich halt so ein bisschen versucht danach zu lesen und dann, dann habe ich mir auch irgendwie mal systematisch aufgeschrieben, wie kann man eben die Zahlen erzeugen. Mhm.
Das ist nämlich.
Und dann stellt man fest, dass man eben die 7 eben mit 1 und 6 und 2 und 5 und so weiter und so weiter und so weiter erzeugen kann. Also da gibt es unglaublich viele Kombinationen, wie man eine 7 erzeugen kann und für eine 2 gibt es nur 1 und 1. Mhm. Da gibt es nur eine einzige Kombination und da war dann schnell klar, okay, die Würfel sind nicht kaputt, sondern meine Arbeitshypothese war kaputt, mit der ich gestartet bin.
Und das gleiche Problem ist in dem Sinne ja genauso bei der Multiplikation, wobei ich gerade überlegt habe, ob man die nicht dadurch korrigieren könnte, dass man die Zahlen sortiert. dass man immer die kleinere mal die größere. Aber selbst bei der Multiplikation, was man hat mit 6, also mit 36, das funktioniert nicht.
Genau. Ich hatte mal überlegt, vorhin beim drüber reden, es gibt ja, Mathematiker wird vielleicht die Eulersche Phi-Funktion kennen. Hm. Ob die da mit reinspielt, aber es haut nicht hin, dass die Phi-Funktion ist anders definiert. Also die Eulersche Phi-Funktion ist ja.
Die war, ja, ich.
Ist die. Also jetzt wird es mal ein bisschen mathematisch, Entschuldigung, weil vielleicht in den nächsten 10 Minuten kann er auch mal auf Toilette gehen oder irgendwas anderes machen.
Stellt euch vor, es kommt gerade Rausch, also Musik.
Ja, genau. Es ist auch wie Musik in Ohren. Also das ist sozusagen die Anzahl der zu der Zahl selbst Teiler fremden Zahlen.
Ja.
Genau, also wie fange ich jetzt am besten an, das zu erklären? Also, wenn man sich überlegt, zum Beispiel die Zahl 10 ist vielleicht ein gutes Beispiel.
Mhm.
Da kann man jetzt überlegen, 10 durch 1 ist 10. Ist halt sozusagen, es ist sozusagen ohne Rest teilbar.
Ja.
10 durch 2 ist 5, auch ohne Rest teilbar. 10 durch 3 ist 3 mit dem Rest von 1. Also, da kann man jetzt gucken. Da gibt es auch weiterhin sozusagen keinerlei gemeinsamen Teiler, die beiden Zahlen haben. Also die sind sozusagen teilerfremd, die haben keinen gemeinsamen Teiler.
Mhm.
Dann 10 durch 4 ist 8, bleibt ein Rest von 2 übrig. Aber wenn man sich sozusagen anguckt, welche Zahlen die 4 und die 10 noch teilen, ist halt die 2.
Mhm.
Die haben sozusagen einen gemeinsamen Teiler, der eben nicht 1 ist.
Mhm.
Dann 5.
Klar.
Ja, und so weiter. Da kann man jetzt so weiter gehen. Und dann fängt man sozusagen bei der Phi-Funktion einfach an zu zählen, wie viele teilerfremde Zahlen es gibt.
Hm.
Und das Interessante sind hier wieder dann die Primzahlen. Also wir müssen immer mal eine Sendung sozusagen zu Primzahlen nochmal mitmachen, weil die haben sozusagen Primzahl minus 1 teilerfremde Zahlen. Also die haben sozusagen das Maximum an teilerfremden Zahlen.
Hm.
Und
aber
was ist mein Ausgangspunkt eigentlich gewesen? Ich habe irgendwie Probleme. Ich bin heute irgendwie bin ich noch zu müde. Ich habe irgendwie in den letzten Tagen zu viel gearbeitet und zu wenig geschlafen.
Ob die Phi-Funktion in irgendeiner Form mit dem Würfeln zusammenhängt.
Jetzt könnte man, aber das denke ich heute eben hin, weil du hier immer nur zwei Zahlen hast, die du miteinander multipliziert. Aber da habe ich mir jetzt im Vorfeld leider auch nicht gut genug Gedanken gemacht. Also müssen wir mal zurückstellen. Vielleicht schreibe ich das dann in den Blogbeitrag noch mit so als kleine Auflösung mit rein.
Mhm.
Aber auf jeden Fall, wenn man das dann mal so einfach mal abzählt, also sozusagen alle möglichen Produkte bildet und die Produkte abzählt, wird man halt feststellen, dass es da ein paar Zahlen gibt, die mehr auftauchen als andere.
Ja, beziehungsweise einleuchten, was du auch oder schneller erkennbar, was du vorher gesagt hattest, war einfach die Summenbildung. In dem Sinne, wenn man die zwei Würfel hat und will im Prinzip eine zufällige Zahl von 1 bis 12 haben, in dem Sinne, dass man nicht einfach diese zwei Würfe addieren kann, die Ergebnisse der beiden Würfe, sondern damit eine Verfälschung einbringt. In dem Sinne zwei eigentlich in sich zufällige Experimente ergeben durch eine falsche Kombination halt ein nicht mehr so zufälliges Ergebnis, beziehungsweise sind halt verschoben.
Ich hatte jetzt nur gerade mal schnell mir ein hochkomplexes Programm geschrieben, was also in der Zeit, wo du jetzt geredet hast, was durch verschiedene Maschinenlernprozesse und Enterprise-Software, super Big Data-Server quasi das auswertet.
Ja.
Und also wenn man jetzt sozusagen die Zahl 1 bis 6 nimmt und das multipliziert, ist es so, dass die Zahl 6 mit 4-mal am häufigsten auftaucht, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, und die Zahl 12 auch. Also 12 und 6 sind die Zahlen, die sozusagen 4-mal auftauchen in der Reihe, währenddessen die 1 zum Beispiel eben nur einmal auftaucht, die 16, ja, 25, klar. 36 und 9 jeweils tauchen nur einmal auf.
Genau. Und eben einige Zahlen auch aus dieser aus dem ganzen
Und einige fehlen halt komplett. Also das kommt noch dazu.
Das hat man ja auch ausgewertet. Das heißt also, hier gibt es eben sozusagen die 12 und die 6 sind sozusagen die Zahlen, die hier am häufigsten auftauchen würden. Und ja, und sowas wie, was du gesagt hast vorhin, zum Beispiel die 7, taucht halt gar nicht auf. Die hat wahrscheinlich in dem Modell eine Wahrscheinlichkeit von 0.
Genau. Und das ist halt jetzt die Frage im Prinzip, warum ist dieses Ergebnis im extremen Sinne, also in dem zufälligen, theoretischen Sinne, nicht mehr zufällig? Also warum können wir diese Zahl da nicht als Zufallszahl in dem Sinne benutzen?
Na, das ist das, was ich vorhin schon sagte, dass man eigentlich sozusagen davon ausgeht, naiverweise glaube ich, dass man eben, dass die Zahlen gleich verteilt sind, dass du sozusagen, wenn du willst sozusagen eine Zahl zwischen 1 und 36 rausgreifen und die ist aber gleich wahrscheinlich. Und also sozusagen die 7 kommt mit derselben Wahrscheinlichkeit wie die 36, wie die 5 und irgendeine andere Zahl halt vor.
Genau, also dass man das als Definition von zufällig
so implizit annimmt, denke ich.
Annimmt, nee, aber ist es denn auch korrekt? Also ich muss jetzt eben in der Vorbereitung der Sendung bin ich halt genau nicht mehr zu dem Ding gekommen, dass ich habe es halt von der technischen Sicht her geguckt gehabt und der Körne kümmert sich auch um Zufallszahlen. Der versucht auch im Prinzip Zufallszahlen zu finden oder zu erzeugen, ich sag mal, dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, inklusive, dass er der Körner selber auch Zufall benötigt, um gewisse Sachen, also mal ganz blöd gesagt, die Wahl des IP-Client-Ports ist nicht vorhersagbar. So. Und das heißt im Prinzip, der Körner braucht auch in dem Sinne einen gewissen Zufall. Aber in der Zufallsermittlung steckt nämlich auch die Prüfung drin, ob die Zahlen, die man gerade hat, die man sich zusammengesucht hat, ob die zufällig sind. Und da hatte ich im Prinzip, das ist das, was ich eben nicht mehr nachgeschaut habe, wie passiert diese Prüfung, ob eine Folge zufällig ist oder nicht?
Also da glaube ich, muss man, also was meine Überlegung jetzt erstmal ist, dass du natürlich für jedes Modell die also dieselbe Verteilung hast. Also wie gesagt, die Gleichverteilung ist das, was dir auch erstmal zum Beispiel der Kernel rauswirft. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Geburtstage modellieren wolltest, wird landläufig auch immer angenommen, dass die gleichverteilt sind. Dass dieselbe Anzahl von Menschen am 1.1. wie auch am 5.7. und so weiter Geburtstag hat, was aber nicht stimmt. Also da gibt es ja auch einen Bauch, der irgendwie August, September und noch Anfang Oktober ein bisschen ist. Also da wären also eine unglaublich große Anzahl von Menschen geboren.
Echt im Sommer?
Ja, ja.
Okay. Ich hätte jetzt nämlich intuitiv gesagt im Frühjahr, denn.
Ja, es gibt einen zweiten kleineren Bauch, der ich glaube im Frühjahr, also sowas April, Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Also,
denn das ist im Prinzip 9 Monate nach dem Sommer.
Genau. Und das andere, na ja.
Ja, einer und das andere ist im Prinzip 9 Monate
nach Weihnachten und Silvester.
Und, aber nee, jetzt im Prinzip jetzt bezogen mit für die Sendung im technischen Sinne, also wenn man jetzt mal dann extrem weitergeht in die Krypto-Richtung, Kryptografie, da müssen ja Zufallszahlen oder dann, wo es im Prinzip hingeht, die Zufallszahlengeneratoren müssen ja bestimmte Bedingungen erfüllen. Ja. Also,
aber ich meine, da machst du schon einige Sprünge, sozusagen. Weil ich meine, du hast ja zum einen sozusagen einen ganz einfachen Zufallszahlengenerator, den du sozusagen eben für Modellierung von einfachen Experimenten nehmen kannst. Das ist also, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie zufällig auf eine Webseite zugreifen oder sowas, oder wenn du willst irgendwas, was so ein zufälliges Ereignis nachbasteln in deinem Rechner, in deinem Programm, brauchst du nicht unbedingt kryptografisch sicheren Zufall. Also ich meine, das ist jetzt, kann man natürlich auch nehmen, aber viele, also wenn du so an Programmiersprachen denkst, gibt es einige, die zwei Zufälle haben. Da gibt es irgendwie, ich sag mal, einen einfachen Zufall und einen sicheren Zufall.
Echt? Okay, ich mach die Sprünge. Also wenn du jetzt Rand
also und S-Rand meinst. Wenn ich an Java denke, gibt es eine Klasse, die heißt Random. Also irgendwie, ich könnte Mars Random sein, oder ich weiß nicht, aber und dann gibt es noch eine, die Secure Random heißt. Aha. Und die auch, also irgendwo anders herkommt halt. Und Python hatte auch eine, die Randklasse und dann auch eine, noch eine spezielle, eine, die wirklich kryptografisch sicheren Zufall liefert.
Genau. Aber jetzt, also, oder vielleicht könnte man genau daran so ein bisschen den Unterschied oder den Zufall interessanterweise in dem, also für die den einfachen Zufall ja in dem Sinne mit erklären. Denn der ist ja auf recht billige Art und Weise implementiert.
Genau. Ich meine, was wir jetzt schon gesehen haben und hoffentlich auch geklärt haben, dass wenn du jetzt irgendwie zwei Zahlen nimmst und die multiplizierst, das funktioniert nie. Also das ist auch egal, ob das jetzt zwei Würfel sind, die man nimmt oder, ich meine, am einfachsten für einen Rechner wäre vielleicht einfach ein paar Datumsangaben irgendwie zu multiplizieren und dann auf eine Zufallszahl zu kommen. Aber wie gesagt, ich hoffe, das ist klar geworden, das funktioniert nie. Und also so das, ich glaube, die älteste Sache, an die ich mich erinnern kann, beziehungsweise auf die ich gestoßen bin, ist von John von Neumann. So ein Ansatz. Der hat halt gesagt, wenn du halt eine n-stellige Zahl, eine Zufallszahl brauchst, nimmst du eine, also nimmst du am Anfang irgendeine Zahl, die auch n-stellig ist, quadrierst die und nimmst sozusagen die mittleren n-Stellen raus, quadrierst die wieder. Und das machst du halt immer wieder. Du nimmst quasi immer wieder die mittleren Endstellen raus, quadrierst die und hast sozusagen auch dadurch eine Folge von Zufallszahlen.
Oh.
Das war so, ich glaube, also wie gesagt, nach meinem Eindruck so einer der ersten Ansätze, Zufallszahlen zu erzeugen. Und ist erstmal interessant. Ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nicht viel Gehirnschmalz weiter reingesteckt habe, aber was für mich so halbwegs offensichtlich ist, dass es dort in dieser Folge auch zum Beispiel Fixpunkte geben kann. Also wenn du die Zahl ungünstig wählst, kann es entweder sein, dass das mal ganz viele Nullen sind und aus einer n-stelligen Zahl eine n-m-stellige Zahl wird und dass du erstmal eine ganze Weile wieder quadrieren musst, bis du dahin kommst vielleicht. Aber was ich mir auch vorstellen kann, aber habe ich mir jetzt wirklich nie weiter durchdacht, ist, dass du so Fixpunkte hast, dass du quasi da irgendeine Zahl hast, die quadrierst das du und kommst quasi wieder auf dieselbe raus, die quadrierst du wieder und dann drehst du dich halt im Kreis. Oder dass du wirklich so einen Zyklus hast von, sag mal, wenigen Stellen, die sich halt auch da im Kreis drehen und da nie wirklich Zufall hast. Also das wäre sozusagen so eine Vermutung, die ich da hätte. Und ich meine, auch die Tatsache, dass sich das nie wirklich durchgesetzt hat, lässt für mich darauf schließen, dass der also diverse Schwächen hat.
Ja gut, in der Rechentechnik hätte ich auch gesagt, quadrieren ist, glaube ich, keine einfache Operation, womit sich das ungünstig macht. Nee, was eben, weil du jetzt gerade diese einfachen Implementationen von Zufallszahlen angesprochen hattest, es ist ja in dem Sinne, Zufall heißt ja in dem Sinne, es ist für den Benutzer schwer vorherzusagen oder eben nicht vorhersagbar, wie die nächste Zahl lautet. Und da hat man einfach nur gewisse Zahlenfolgen gewählt. Und da ist nämlich genau der Punkt, ist so ein Zufallszahlengenerator, wenn man hier im Prinzip sagt, new random oder sowas, kann man den initialisieren, / sollte man den initialisieren mit einem variierenden Wert. Ja. Wenn man immer wieder denselben Wert nimmt, läuft man nämlich exakt wieder dieselbe Folge ab. Also man bekommt nach und nach dieselben Zahlen. Wenn man aber an einem beliebigen Punkt in dieser Folge startet, dann ist nämlich einfach so, der nächste Sprung ist nicht klar, wo der landet. Also ob der nur eine 5 weiter ist oder 3000 weiter und sowas. Sprich, man hat dadurch so eine einfache Zufallszahlenfolge, die sehr häufig genügt, aber eben leicht zu berechnen ist.
Genau.
Die Operation, die meist dahinter steckt, ist halt eine Addition und eine Modulo-Operation.
Und also eine Multiplikation.
Okay.
Ja, also was ich da auch ganz spannend fand, wir hatten ja schon mal vor einem Monat überlegt, Zufallszahlen, also die Sendung zu Zufallszahlen zu machen, wo wir uns ein bisschen missverstanden hatten, du hast was zu Primzahlen überlegt und nicht zu was zu Zufallszahlen. Und ich hatte im Laufe meiner Vorbereitung mal so diverse Leute gefragt, ich habe den allen sozusagen einen Zettel auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier, oder irgendwie in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier schreibt mal, also stellt euch vor, ihr würfelt jetzt im Kopf und schreibt mal eine Folge von 6 Zufallszahlen auf. Die ihr quasi gewürfelt habt im Kopf. Und dann habe ich das halt dann wieder mitgenommen und habe das dann mal ausgewertet. Also ich habe das in eine Tabelle reingeschrieben und dann halt ein bisschen geguckt. Und dann stellt sich halt eben raus, dass das, also was man eben auch vermuten könnte, ist ja auch hier, dass das Menschen schlechte Zufallszahlengeneratoren sind. Dass es gab, also ich glaube, die Hälfte der Leute hatten keine zwei Zahlen hintereinander.
Ja.
Also das, weil das eben so unzufällig aussieht. Das macht ja ein Würfel nie, dass er sozusagen zweimal eine Zahl hintereinander macht. Ja. Und das haben die auch weggelassen. Und das ist halt aber sozusagen auch völlig untypisch für einen normalen Würfel. Also da würde man eben doch einiges erwarten. Und vielleicht, ich versuche das mal rauszufinden. Und da kann ich noch mal ein bisschen was mehr zu dieser Folge erzählen. Und da kann man mal hier schnell ein bisschen Musik einspielen. Und da gewinne ich ein paar Minuten Zeit. Was machen wir da am besten?
Wollen wir eventuell hier gleich mal den Melancore mit Random nehmen?
Melchior. Genau, machen wir das doch. Das klingt doch super.
Genau.
Na, also viel Spaß zufällig, beim Zuhören. Ja. Bis gleich. Viel Zufall drin, würde ich sagen, das hat gepasst. Hieß ja auch nie umsonst, Random.
Genau.
Ich bin in den vergangenen 3 Minuten nur ein kleines Stück weitergekommen. Also ich hatte erst überlegt, dass gedacht, dass das Dokument auf woanders liegt. So ein ISA-Kalk-Teil, aber es liegt auf irgendeiner Google Docs-Instanz. Und die lädt und wird aber nichts. Aber auf jeden Fall, der Punkt, den ich vor der Pause hatte, war, dass ich eben Leute gefragt habe, dass sie einfach mal würfeln sollen im Kopf. Also einfach sozusagen ein menschlicher Würfel sind und sie sollen quasi so eine Folge von 10 Zahlen aufschreiben, die sie sich da erwürfelt haben. Und das hatte ich mir dann halt ein bisschen aufgeschrieben. Und dann war es eben so, dass ungefähr die Hälfte der Leute haben keinerlei Doppelung gehabt. Also sie haben meinetwegen so eine Zahlenfolge 1, 3, 5, 2 irgendwas gewürfelt und keinerlei Doppelung. Dann gab es doch einige Leute, die haben ein paar Doppelungen drin gehabt. Waren aber auch vergleichsweise wenig.
Es hat ja aber in dem Sinne keiner eine Folge von lauter Einsen oder lauter Sechsen.
Gar nicht. Ich meine, gut, eine Folge von lauter Einsen und lauter Sechsen, dass man die wirklich würfelt, also das ist auch so, nee, das, also ich will nicht sagen, dass es unwahrscheinlich ist, aber das ist sozusagen in dem Erfahrungshorizont von einer Person, kommt das extrem selten vor. Und wir hatten nämlich dann hinterher die Diskussion, dass sie gesagt haben, naja, aber so eine, also eine Folge von lauter Einsen, also 10 Einsen hintereinander oder 10 Sechsen hintereinander, ist total unwahrscheinlich. Das kommt ja nie. Mhm. Und es hat dann doch einige Diskussionen ausgelöst. Also auch dieses ganze, das Experiment hat mit bei verschiedenen Leuten eben Diskussionen ausgelöst, weil, also eben unter anderem mit diesem Argument, so eine Folge von 10 Einsen, das kommt ja nie. Und das ist aber eben Quatsch. Mhm. Weil, also da habe ich auch gesagt, denkt euch eine Folge aus, meinetwegen 1, 3, irgendwas, also eine Folge von 10 Zahlen, die eben nicht lauter Einsen oder lauter Dingsen sind, und versucht die mal zu würfeln. Das fühlt sich zwar viel häufiger an, viel realistischer an, aber es ist genauso wahrscheinlich wie eine Folge von lauter Einsen.
Da kann ich praktisch nämlich noch das Beispiel beitragen. Es war wirklich nur Spielgeld, eben Roulette und...
Ja, Spielgeld.
Nee, und okay, an der Stelle, ich glaube, es waren schon dreimal hintereinander kein Schwarz gekommen. Jedenfalls, da als Mathematiker sagst du dann, ey, jetzt und nochmal. Und es kam wieder kein Schwarz. Und es kam wieder. Und ich glaube, es am Ende ist sechsmal hintereinander nur Rot gefallen. Also eine Geschichte, wo man sagt,
kommt nie vor.
Kommt nie
total
vor.
Total unwahrscheinlich.
Genau, das Geld war alle. Weil man sich dann als Mathematiker natürlich dann immer noch mehr reingesteigert hat. Die, jetzt kommt definitiv Schwarz, weil das ist sowas von wahrscheinlich.
Aber ich meine, der Würfel weiß nicht, was er vorher gewürfelt hat, und die Kugel weiß das auch nicht, weißt du? Und das ist halt sozusagen aber auch dieses falsche Konzept, was viele, und ich glaube auch ich, irgendwie falsch im Kopf haben. Aber weißt du, wie man auf jeden Fall bei Roulette gewinnen kann? Es gibt eine Strategie, wie man gewinnen kann. Also der Ansatz war schon ganz gut mit Rot und Schwarz. Du setzt nämlich, also entweder auf Rot oder Schwarz, dann kriegst du dann das Doppelte wieder des Einsatzes. So, dann fängst du sozusagen an, also auf Rot meinetwegen 1 Euro zu setzen.
Ja.
Gewinnst oder verlierst du, dann setzt du 2 Euro, dann 4, also verdoppelst
du. Genau, so war auch unsere Strategie, genau.
Und irgendwann gewinnst du halt das Doppelte und du hast aber sozusagen dann an Geld genau das Doppelte minus 1 Euro eingesetzt, das heißt, du gewinnst 1 Euro dazu.
Genau. Dummerweise war da unser Geld alle, als endlich wieder Schwarz kam.
Das ist halt sozusagen das Problem bei dieser Annahme, dass man über recht große Geldreserven verfügen muss. Und dadurch, ich meine, 6, wie sind das? 108, nee, ein bisschen mehr. 200, nee, ich weiß nicht. 1024, 512, ein bisschen weniger.
Nein, du meinst ja 2 hoch 6.
2 hoch 6.
64.
Ja, stimmt. Ja, 2 hoch 5 ist 32.
Ja.
Genau. Ich meine, es kommt halt auf zu sagen, das ist ja dann der Faktor, mit dem es multipliziert wird.
Ja, genau. Mit wie viel man eingestiegen ist. Aber, Mist, mir fiel nämlich gerade noch zwischendurch ein anderes griffiges Beispiel ein mit, aber gut, vielleicht kommt es nochmal.
Auf jeden Fall kann man mit so einer Strategie auch schöne Roulette-Spiele einfach zerstören. Also so dieses, also ich hatte halt früher auch so ein Spiel-Roulette und als ich das mit dieser Strategie mal rausgefunden hatte, das ist einfach sozusagen auch für alle anderen langweilig, wenn das so ein Typ sitzt.
Der immer wieder dieselbe.
Ja, es ist halt langweiligsten Strategien sind oftmals die besten.
Aber okay, egal, auf alle Fälle, auch das ist möglich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eben auch 6-mal hintereinander nur Rot fällt. Oder in dem Sinne, dass ein Würfel, ich sag mal, 4-mal hintereinander eine 6 wirft. Ungünstig, wenn man das selber bei Mensch ärgert, den ich nicht hat, dann sind alle anderen am Tisch frustriert. aber wer häufig genug Mensch ärgere nicht spielt, der hat auch solche Situationen schon erlebt, dass...
Ja. Und deswegen, also ich glaube, das war dann einleuchtend, als ich den Leuten gesagt habe, ne, denkt euch einfach eine Folge von 10 Zahlen aus und versucht die mal zu würfeln. Das ist halt genauso schwer, wie eine Folge von Einsen zu würfeln.
Ja.
Und das Ich glaube, das war dann wirklich einleuchtend, weil das, also sonst ist einfach diese, das Gefühl ist einfach anders, weil 111 ist was ganz Besonderes oder 6666. Mhm. Und deswegen fühlt sich das halt so seltsam an, aber über so eine Folge von 1, 2, also letztlich das auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 ist halt irgendwie.
Ja. Och. Das ist auch ein ähnliches Problem, was man so intuitiv annimmt, aber ich, also genau kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, der Hintergrund, die Verteilung der Zahlen oder beziehungsweise eben der Ziffern allgemein, also ich sag mal bei Beträgen oder sowas, ist auch nicht gleich verteilt.
Richtig.
Die kleineren Zahlen 1, 2 kommen wesentlich häufiger vor als 9 und 8.
Genau, das ist ja angeblich so ein Test, den das Finanzamt immer macht.
Ja, genau. In dem Zusammenhang hatte ich das nämlich auch gelesen, dass da versucht wurde im Prinzip zu prüfen, ob die eingereichten Zahlen, also die Beträge, manipuliert sind oder ob sie im Prinzip der natürlichen Verteilung, also nicht der gleichmäßigen Verteilung, die dann dummerweise verwendet wird, wenn jemand das manipuliert, sondern der natürlichen Verteilung dieser Ziffern folgt.
Genau, also es ist, wie gesagt, weiß ich auch nicht, ob das stimmt, ich habe es auch nochmal gelesen, dass die verschiedene Verfahren anwenden, um einfach sozusagen über statistische, also Erkenntnisse, so zumindest
einen Anhaltspunkt
zu haben, hier ist irgendwas manipuliert in der Erklärung, die müssen wir uns halt genauer angucken oder sieht gut aus, können wir durchschwinken.
Ja, sowas.
Ja.
Genau, aber eben dieses natürliche Experiment oder dieses Beispiel, wie du es jetzt eben erklärt hattest, denkt euch eine Folge aus und versucht sie eben zu würfeln, zeigt im Prinzip, dass man ja intuitiv eben mit Zufall was anderes verbindet, oder?
Ja, man hat eben, wie gesagt, so eine, was du auch sagst, eine Vorstellung im Kopf, wie das sein oder was eben nicht sein kann. Also das ist oftmals eben so, dass 3 Sechsen hintereinander gewürfelt werden, das ist nichts, das geht nicht, das kann ich nicht schreiben.
Weißt ja.
Und das ist halt aber Blödsinn.
Genau. Wenn man es wirklich zufällig betrachtet, wenn man im Prinzip wirklich alle Ergebnisse zulässt und eben an dieser Stelle die Unabhängigkeit der einzelnen Ziffern voneinander festsetzt, dann ist das genau eben der Fall, dass da auch die Sechsen, also eine komplette Reihe von Sechsen vorkommen kann, wie eine komplette Reihe von lauter Zweien, eine absteigende oder eine aufsteigende Folge, sowas ist alles möglich. Der Ausgangspunkt im Prinzip, wie man im Computer so was Zufälliges hinbekommt, also dass man eine Folge in dem Sinne bekommt, die also zufällig ist, dann greift man in der Regel auf Folgen zurück, auf Zahlen.
Ja, aber ich würde nochmal ganz kurz sozusagen eine Schleife noch drehen bei dem, was wo wir vor uns mal kurz das gestreift haben, wo du gesagt hast, das ist so irgendwie eine Modulo-Operation mit einer Addition
und
einer Multiplikation. Weil, also da, wenn ich im Rahmen meiner Vorlesung was zur also IT-Sicherheit ein bisschen auch was zu Zufall, da erzähle ich so im Ansatz was zu Zufallszahlen, aber halt auch nur, das ist halt so ein Thema, was ich am Rande mit streife, sollten alle mal gehört haben und sollten ein paar grundlegendes Wissen haben und so weiter. Und aber was aus meiner Sicht eben wirklich sich also schön einsichtig ist, es so ein Verfahren, was auch schon Hornbein alt ist. Das ist irgendwie eine Konkurrenzmethode oder lineare Konkurrenzmethode heißt das. Und da ist es halt auch so, dass du sozusagen den Folgeterm berechnest, indem du dir irgendeine Zahl mit dem vorhergehenden Wert berechnest, das addierst mit einer anderen Zahl und davon halt modulo m irgendwas rechnest. Das heißt, man bleibt innerhalb so einer
gewissen Menge.
Also das Modulo sorgt halt dafür, dass man diese Menge nicht verlässt. Und dann, wie gesagt, A mal dieser X-Wert ist halt sozusagen das eine zum Hochmultiplizieren und das M ist so ein bisschen so eine Art Störterm, sagen wir mal. Und da ist es halt auch so, also jetzt kann man dann sich überlegen, wie sind die einzelnen Werte ausgestaltet? Also man kann es ja, also erstmal gehen wir davon aus, immer, dass das natürliche Zahlen alles sind.
Ja.
Und der Einfachheit halber, und dann kann man sich überlegen, dass der Term mit dem addiert wird. Das kann ja auch 0 sein. Das ist erstmal sozusagen am Anfang erstmal 0 erlaubt. Das heißt, da steht dann nur noch irgendwie a mal x modulo m da. Und dann hast du quasi so eine einfache Multiplikationsfolge. Und ich meine, dann kann man mit einfachem Schulwissen dahin, je nachdem wie das a berechnet ist, gibt es nämlich dann auch den Fall, dass du sehr schnell Zyklen hast. Dass du
Die sich
wieder im Kreis drehen und zwar mit ganz geringen Abständen sozusagen noch.
Dass man, was weiß ich, von 7 auf 9 kommt und von 9 auf 15 und von 15 auf 7. Und dann hat man.
Genau. Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn du auch das M, das ist ein Modulo-Wert, ungünstig wählst, also wenn du sagst Modulo 5 meinetwegen, da hast du dann halt auch also so einen Zyklus drin. Der aber, also ich meine, das hängt natürlich auch hier an der kleinen, also damit die Zahl auch klein ist. Mhm. Ja, und je nachdem, wie das A halt auch gewählt ist, und am Ende kommt man eben noch dazu, dass alle Zahlen sozusagen ein bisschen spezielle Werte haben müssen. Und wenn man die halt sozusagen gut verteilt, wenn die so, also da geht es wieder sozusagen um Teilerfremdheit dann untereinander und so. Und also in dem Fall auch die Teilbarkeit durch 4 spielt da hier wieder eine Rolle bei einigen der Punkte. Mhm. Also da kann man auch, also schon das Ganze, also das Thema könnte man so weit auswalzen, da steckt zu viel Zahlentheorie auch ganz drin. Und jedenfalls, wenn man das die geschickt wählt, kann man auch in vergleichsweise, ich sag mal, für normale Experimente, immer noch weg von Kryptographie, aber für normale Experimente, halbwegs guten Zufall da produzieren. Mhm. Das ist sozusagen der Eingangspunkt. Und ich gebe dann halt den Studenten verschiedene Werte mit und die sollen dann halt die Werte plotten. Mhm. Und dann, dass das Gute ist, wenn du die ordentlich plottest, siehst du halt gleich auch, dass du Lücken hast. Also je nachdem, wie du die wählst, kannst du eben, also hast du wirklich so wie Streifen in dem Plot drin, die einfach weiße Flächen sind. Und, und wenn man dann die Zahlen ein bisschen anders wählt, gehen ja auch manchmal mehr zu, aber du siehst immer noch so ein bisschen was. Also das ist sozusagen für den Anschauungseffekt, wie ich finde, ziemlich cool. Mhm. Und es ist halt auch schnell runterprogrammiert und es ist also jetzt, nee, also es lässt sich auch einfach verstehen und so weiter. Also das finde ich halt sehr, sehr gut. Und es ist eine Methode, die interessanterweise immer noch recht gern mit benutzt wird, eben so bei Zufallszahlen. Mhm. Also wenn du so eine einfache Zufallszahlenfunktion hast oder bis vor ein paar Jahren noch hattest, steckt da manchmal einfach so eine Konkurrenzmethode dahinter. Mhm. Und dann gibt es sozusagen dann die, irgendwann sind die Leute auf die Idee gekommen, naja, wie gesagt, wir haben ja diese Zyklen drin, müssen wir irgendwie umbauen, müssen wir besser machen. Hm. Und sozusagen ein Ansatz war, dass die immer noch sozusagen diesen Baustein genommen haben von dieser Konkurrenzmethode und die ersten Terme sich da berechnen lassen haben und dann immer sozusagen 2 Terme aus der Folge rausgenommen haben, die addiert haben und dann wieder modulo im Wert gerechnet haben. Und da hat sich herausgestellt, und das lässt sich halt auch wieder sozusagen zahlentheoretisch belegen, warum das ist, dass man den n-55. Wert addieren muss mit dem n-24. Wert.
Aha.
Und das bringt sozusagen wieder eine maximale Ausbreitung der Periode, der Folge.
Ja, genau.
Also das heißt dann irgendwie Fibonacci-Konkurrenzreihe oder irgendwas. Also kommt dieser Fibonacci-Name rein, weil auch diese Fibonacci-Folgen ja so ein ähnliches Prinzip haben.
Dieses zweivorhergehende
Glieder. Genau, also die Fibonacci-Folgen, wer das nicht kennt, das ist also auch so ein
Ich denke da gerade an das schöne Video. Es gibt, muss ich mal raussuchen.
Okay.
Da wird mehr oder weniger im Fibonacci-Folge, beziehungsweise auch mit dem goldenen Schnitt im Zusammenhang, ist ein schönes Video. Guck zu Hause nochmal, schicke ich dir für die Sendung.
Okay. Ja, aber bei den Fibonacci-Folgen ist es halt so grundsätzlich, dass du das vorhergehende und das vorvorhergehende Glied immer wieder addierst. Und sozusagen sagst, die ersten beiden sind 0 und 1. Dann hast du so eine Folge, die dann irgendwie 0, 1, 1, 2, 3, 5 und dann 8 und so weiter dann hochgeht. Also die sieht auch erstmal chaotisch aus, aber ja.
Ja, die folgt einer ziemlichen Systematik.
Genau. Also das ist halt auch, wird auch gern benutzt, die Geschichte.
Und also das eben, wenn man es gibt halt Zahlenfolgen, es ist nicht jede Zahlenfolge so, beziehungsweise jede Berechnungsvorschrift, die eben eine maximale Periodizität hat, die im Prinzip wirklich den kompletten Zahlenraum abdeckt, im Sinne von hier, also klassisch ist einfach bei der Programmierung die 16-Bit von 0 bis 65.535. Und da an der Stelle die wirklich irgendwann jede dieser Zahlen einmal erreicht hat, aber in, ich sag mal, nicht leicht erkennbar ist, wann die nächste kommt, wenn man nicht im Prinzip die Initialisierungsglieder oder die Initialisierung der Folge kennt. Für die einfachen Experimente genügt das.
Genau.
Genau. Aber in dem Sinne ist es, also auf was ich jetzt aus der technischen Sicht halt eher mitgestoßen bin, im Rahmen des Kernels, wird natürlich Zufall auch aus, also mit anderen Mitteln. Da steckt keine Folge oder sowas drin, sondern da arbeitet man mit anderen Möglichkeiten. unter anderem zum Beispiel werden solche Sachen wie hinzugenommen, wie lange ist der zeitliche Abstand, bis die Antwort von der Festplatte kommt. Aufgrund der Rotationsbewegung von herkömmlichen Festplatten variiert das einfach. Es ist schwer vorherzusagen, wo gerade der Festplattenkopf steht, wie lange der Lesevorgang dauert. Und genau misst man halt die Zeit, was wiederum eben ein bisschen in diesen Zufalls, in die ganze Menge dieses Zufallspools eingeht. Wann Netzwerkpakete eingehen, Tastatureingaben und ähnliches.
Mausbewegung.
Ja, genau. Lauter solche Dinge, die dann in der Masse zusammengesammelt werden.
Genau.
Und mit einer sinnvollen Art und Weise kombiniert werden, die dann den sogenannten Zufallspool des Kernels füllen, aus dem er dann auf Anfrage in Zufallszahlen herausgeben kann.
Also nach meiner Erinnerung ist die Beschreibung nicht ganz korrekt. Weil, also sagen, in dem ersten Pool wird erstmal nur gesammelt.
Ja.
Bis sozusagen so eine Art Grundrauschen, will ich mal sagen, ein Zufall drin ist. Und dann gibt es sozusagen so einen Überlaufstutzen. Und wenn da genug Zufall drin ist, dann läuft das sozusagen in den zweiten Pool.
Ja.
Also jetzt, um das mal so ein bisschen bildlich zu...
Naja, wir reden ja gerade von Pools. Also.
Genau. Also da läuft es dann rein. Und dann ist es halt so, dass das jetzt der Kernel dann aus dem Pool sozusagen den Zufall eventuell rausnimmt. Es kann sein, dass er sozusagen seinen Zufallssauger da reinhält und dann da rumsaugt. Und dann kann es aber irgendwann sein, dass der leer ist, der Pool. Und dann hält der Sauger an und wartet erstmal, bis der nachgelaufen ist. Und dann saugt er weiter und dann wird wieder, wird sozusagen weiter Zufall nachgeliefert sozusagen. Und das ist das, also jetzt wie gesagt, das ist natürlich eine sehr untechnische Beschreibung, aber ich denke, damit kann man es recht gut nachvollziehen. Das ist das, was man üblicherweise unter DefRandom kennt. Also sozusagen das Gerät DefRandom ist eben genau sozusagen der Sauger, der den zweiten Pool da drin ist und der sozusagen erstmal Zufall liefert, solange welcher da ist. Und wenn der Zufall da drin alle ist, dann hält das Gerät an, dann ist erstmal Ruhe, der ist blockiert. Und wenn wieder welcher da ist, wird wieder welcher nachgeliefert.
Ja, also ich glaube, konkret ist es sogar nämlich noch so, dass der Zufall oder das Ergebnis, was du bekommst, ist nur die Verschlüsselung, also es aus diesem Zufallspool wird eine Funktion initialisiert, die dir dann die richtigen Zahlen liefert. Und dementsprechend kann man den mit diesem Zufallswert auch länger laufen lassen. Also das ist nämlich immer genau mein Problem, DefRandom und Unrandom. Also dasjenige, was nicht blockiert, sprich wo man raussaugen kann bis...
DefUrandom ist das, wo man was nicht blockiert, permanent.
So.
Den Sauger reinhalten kannst, der hört nie auf, das hört wird nie alle.
Genau, da wären dann einfach nur die Zufallszahlen schlecht, aber da wird nämlich nicht einfach wieder nachinitialisiert. Und bei DefRandom, bei dem Sauger, wird nämlich kontinuierlich diese Folge oder diese Generierungsfolge nochmal zurückgesetzt und mit anderen Werten gestartet. Die eben jetzt gerade aus dem anderen Becken rausgelaufen waren.
Genau. Ja, und das Gute ist, dass bei dem Verfahren, und da kommen wir jetzt sozusagen in die Richtung auch von kryptografisch sicherem Zufall, das versucht zu garantieren und nach dem derzeitigen Kenntnisstand garantiert das eben auch, dass du, wenn du jetzt einen aktuellen Status hast von dem System, du kannst quasi nicht mehr sozusagen den Status in die Zukunft irgendwie vorhersehen. Und kannst eben auch nicht sozusagen die in die Zukunft, in die Vergangenheit gucken. Das ist sozusagen recht wichtig, sagen wir mal so. Und es gab nämlich, also das war das erste Mal, als ich was sozusagen, also so eine tiefere Analyse von Zufallszahlen gehört habe, da gab es so ein Paper und da haben ein paar Forscher das von Linux untersucht, den Zufallszahlenpool, und ich glaube von Windows 2000, also es ist ein bisschen älter. Und damals war es nämlich so, dass der Windows-Zufallszahlengenerator, der war vorhersagbar. Also wenn man den Status hatte an einem gewissen Punkt, konnte man sozusagen die nächsten Zufallszahlen
prognostizieren.
Genau. Und daraufhin ist er dann aber auch verbessert worden. Also das ist dann vermutlich erst dann rausgekommen, als es schon verbessert war, würde ich jetzt mal behaupten, weiß nicht ganz genau. Aber das war halt auch wirklich interessant zu lesen, weil die verschiedenen Generatoren halt versucht haben, ein bisschen zu erklären. Und da war es aber auch bei den Linux-Varianten so, dass sie gesagt haben, naja, wir haben halt versucht sozusagen irgendwie mit Leuten zu reden, also hier Theodore Zoo würde mir da einfallen und ich weiß gar nicht, noch ein paar andere recht bekannte Kernel-Maintainer, aber niemand konnte denen ein geschlossenes Bild des Zufallszahlengeneratoren geben. Also jeder hatte irgendwie mal was dran rumgefummelt an diesem ganzen Teil, aber keiner hatte sozusagen wirklich eine Idee, wie das Teil eigentlich wirklich funktioniert. Und die haben das dann quasi sozusagen reverse-engineert, könnte man sagen, oder haben einfach einen Code gelesen und haben das dann sozusagen abgeleitet, wie das eben wirklich funktioniert, das Ganze.
An der Stelle, es gibt glaube ich auch mehrere Zufallszahlengeneratoren. Das ist das nämlich, es gibt wohl den einen mit, der sich vorwiegend im Rahmen des Boot-Prozesses, also diesen, wo man sehr zeitig Zufall benötigt. Und dann, wenn das ganze System angelaufen ist, schaltet man um auf eine andere Stufe, die dann etwas besseren Zufall oder ja.
Na, woran ich mich erinnere, ist, dass sozusagen, wenn du das System runterfährst, speichert das sozusagen den Pool, den Inhalt dieses ersten Pools ab. Und nimmt den dann später beim Hochfahren wieder, um das System wieder neu zu initialisieren. So im Wesentlichen.
Das funktioniert ja nicht, denn der Kernel startet ja in dem Sinne schon eine ganze Weile, bevor eine Festplatte verfügbar ist, von der man den alten Pool lesen könnte. Also der Kernel beginnt ja in dem Sinne so mit der Übergabe.
Aber braucht der Kernel an dem Punkt schon Zufall?
Ja, wenn er gewisse Sachen initialisiert, inklusive eigentlich eben so dieses gewissen zufälligen Layouts der Speicheradressen für den eigenen Arbeitsspeicher. Wenn du Netzwerkkommunikation aufbaust, brauchst du ja auch gewisse Zufälligkeiten, also ich sag mal Sequenznummern für IP.
Ist das vor?
Ja klar.
Ja gut, stimmt.
Du bootest ein Diskless System oder sowas. Der Kernel per se muss halt schon irgendwie selber an Zufall erstmal im initialen Zustand kommen.
Aber also da ist es halt eben wirklich so mein Wissensstand eigentlich, dass der immer versucht hier von dev-u/random zu lesen. Also entweder
oder lesen. Der Kernel ist ja dafür zuständig, das zu generieren.
Genau, und sozusagen, um das überhaupt zu befüllen, machst du eben bei Systemen mit Diskette eben diesen Ass abspeichern und dann wieder reinschreiben. Und bei Diskless, also sozusagen bei typischen Routern halt, Netzwerkroutern, die haben halt das Problem, dass die wirklich eine Weile brauchen, um warm zu laufen. Also da ist halt letztlich keine Tastatur, keine Maus dran, keine Festplatte dran. Das heißt, die einzige Zufallsquelle, die sozusagen verbleibt, ist das Netzwerk.
Genau.
Und stimmt schon, da brauchst du eigentlich vorher schon den Zufall, um da
an was zu kommen.
Und dann dauert es halt wirklich eine ganze Weile, bis der Pool halt dann wirklich sozusagen ordentlich gefüllt ist, ordentlich initialisiert ist, ehe du dann wirklich zuverlässige Zufallszahlen rausziehen kannst. Und es haben ja auch, also es gibt so verschiedene Leute, die haben einfach mal Router gestartet und haben sich ganz schnell SSH-Keys berechnen lassen. Also ganz am Anfang sozusagen ganz schnell. Und dann gab es eben wirklich ganz viele gleiche Schlüssel, also die quasi in gewisser Weise vorhersagbar waren.
Das und das umgekehrte Problem, so wie ich es vorhin nämlich erläutert hatte, wie man an die Festplattenzufälligkeit kommt, ist heutzutage problematisch, denn bei den SSDs
es dreht sich so wenig.
Ja, das ist in dem Sinne mit einem Problem. Aber was ich jetzt, also es sind mittlerweile auch Prozessoren, also die neueren Intel-Prozessoren haben wohl alle einen Zufallszahlengenerator, mit eingebaut, der auf physikalische Art und Weise eben versucht, so wie wir es vorhin halt mit erläutert hatten, mit diesen Prinzipien eben Rauschen, dass man also jetzt technisch gesprochen, dass man nicht abgeschlossene Leitungen nimmt, also ohne Abschlusswiderstände, die dann in Rauschen produzieren, was eben einen Zufall inne hat. Und das ist das, was ich eben ja vorhin schon mit einem Geiger genannt hatte, der nicht unbedingt so super zufällig ist, Und wo ich es dann nämlich interessant fand, es gibt halt Verfahren, die diesen Zufall wiederum oder diesen nicht so sauberen Zufall zufällig machen. Mhm. Dass man sogenannte, ich übersetze es jetzt mal als Weisungsfunktion, also Whitener.
Also nicht Weisung im Sinn, in dem Sinne, dass ich eine Anweisung gebe, sondern eine Farbverweisungsfunktion sozusagen.
Genau.
Whitening.
Ja, genau. Funktion hat, die genau dann diese Probleme nämlich rauskorrigiert.
Ja.
Indem man dann auch wiederum auf solche physikalischen Sachen zurückgreifen kann, die vielleicht nicht so super sind, die man aber einfach aufbessern kann. Und das Ganze gibt es dann nämlich zum Beispiel auch konkret auch in richtig kaufbarer Hardware, dass man sich natürlich auch so ein ich sag jetzt mal Random Key, nee, ich weiß nicht, wie diese Produkte letztendlich heißen, aber man kann ja für den Rechner auch einen Zufallszahlengenerator kaufen, beziehungsweise auch direkt als eine steckbare Karte, die dann ansprechbar ist als ein Gerät für den Kernel, also für das Betriebssystem, wo er dann einfach gute, qualifizierte, zufällige Zahlen abfragt.
Kommt immer eine 4 raus.
Genau.
Es gibt ja diesen legendären XKCD-Comic, wo du so nur irgendwie so eine Programmanweisung siehst, wo irgendwie Return 4 oder sowas steht und dann irgendwie Because You'll Never Know. Also kann ja sein, dass das quasi so, also es ist ja, also kann ja eine Folge von 104 sein, das ist ja genauso zufällig wie...
Nee, ich kenne noch einen anderen XKCD, wo dann eben als Kommentar drüber steht, im Prinzip, diese Zahl wurde zufällig durch, also mit Würfeln ermittelt. Ja.
Genau. Aber ich meine jetzt, also da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was du vorhin schon mal angesprochen hattest. Wenn du jetzt sozusagen so eine Folge von Zufallszahlen hast, dann will man vielleicht irgendwie erraten können.
Oder das, sie einfach nur qualifizieren.
Genau. Und da gab es also oder gibt es ja immer noch in den USA diese Standardisierungsbehörde, diese NEST, die bestimmt auch schon mal ein Thema hier war, National Institute for Standards and Technology. Und die haben so eine... So Standards entwickelt, diese FIPS-Geschichten, also Federal Input Processing Standard oder wie auch immer das heißt. Okay. Ich weiß nicht, ich habe zu viel so ein Zeug mir angeguckt.
Yeah.
Und da gibt es also die, also was eben eine große Rolle spielt, ist der FIPS 140 Standard, wo auch irgendwie OpenSSL ganz stolz war, dass sie irgendwie mal diese, also eine, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber es gab mindestens eine Version, die war eben zertifiziert nach FIPS 140 und da war alles super. Ich konnte nicht mehr schief gehen. Und die haben sozusagen in früheren Varianten so eine ganze Reihe von Tests halt vorgeschlagen, die man machen soll gegen so eine Folge von Zufallszahlen, um dann eben abzuschätzen, ist das jetzt guter Zufall oder nicht so guter Zufall. Mhm. Und also das Einfachste ist, also du, sag mal, die gehen davon aus, dass du eine Folge von Nullen und Einsen bekommst und du nimmst dir sozusagen so eine Folge von 20.000 Zahlen und zählst da einfach die Einsen drin.
Mhm.
Und dann müssten, ich sag mal, im besten Falle, also naja, im besten Falle ist auch falsch, doch, aber müssten ungefähr 10.000 Einsen drinstecken. Und die haben dann halt hier eine Range vorgegeben und haben gesagt, also alles, was, also wenn es mehr als 9.725 Einsen sind oder weniger als 10.275, dann ist es akzeptabel. Dann ist sozusagen, dann gilt der Test als bestanden. Und dann geht es weiter, dann fangen sie an zu zählen, wie viel...
Aber da würde ich jetzt mal kurz einhaken, weil das lag mir nämlich vorhin auch schon bei den Zufallszahlengeneratoren mit diesen periodischen Zahlenfolgen fiel mir das nämlich auch mit ein, dass man im Prinzip Teile dann davon. Nee, ich würde jetzt nochmal kurz diesen Schritt, so wie du es gerade beschrieben hast, mit den Nullen und Einsen, dass man in diesen 20.000 Ziffern, die man da gebildet hat, zählt, wie häufig kommen die vor. Denn das letztendlich führt uns im Prinzip ja auf die Entropie. Das ist das, was ich mir jetzt selber nur im Prinzip als das Maß für Zufälligkeit zusammengereimt habe, dass man eine Zahlenfolge als zufällig ansieht, wenn sie in dem Sinne eine Entropie von 1 hat.
Genau.
Aha. Okay. Denn
also das ist auch, also das war jetzt sozusagen die Abkürzung, die du genommen hast. Weil, also diese Verfahren, die finde ich zwar, also sozusagen auch wieder zum Probieren und zum Rumspielen recht interessant, aber die haben halt eben auch verschiedene Schwächen und deswegen hat die NIST die dann irgendwann rausgenommen aus den neueren Standards und halt eben sich so eine, auf so eine entropiebezogene Diskussion verlassen, also zurückgezogen. Genau, und das, ich weiß gar nicht mehr, also das ist, es gibt wieder so, so ein anderes Dokument, was aber so eine Art Diskussionsphase noch ist. Und da, und das ist aber so ziemlich jetzt kurz vor der Endanfertigung. Und die sozusagen legen bestimmte Kriterien an die Entropie fest und haben dann sozusagen auch so entropiebezogene Tests, die da drin sind, die aber also jetzt also würde zu weit gehen, die zu erklären. Wer schon mal mit verlinken, der interessierte Leser kann das mal sich angucken. Und die versuchen sozusagen anhand dessen jetzt zu entscheiden, ob das eine gute Zufallszahlenquelle ist oder auch nicht.
Denn das, was jetzt im Prinzip mit war, dieses ganz einfache Beispiel, eine Folge von Nullen und Einsen, 10.000 und 10.000, also perfekt,
ja.
Muss nicht zufällig sein.
Richtig, genau.
Denn das ist ja in dem Sinne Zufall, wieder mit dem Gedanken, nicht vorhersagbar, wäre eine Zahlenfolge jetzt 01, 01, 01, 01, habe ich die Gleichverteilung von beiden Zahlen, also von 0 und 1, aber ich kann knallhart sagen, nach der 0 wird ein 1 kommen.
Ja. Auf der anderen Seite kann es ja auch so sein, dass du, sagen wir mal, jetzt wenn man nur diesen einen Test betrachtest, eine Folge von meinetwegen 8000 Einsen und 12000 Nullen hast, die sozusagen von einem perfekten Zufallszahlengenerator rausgeworfen sind, die perfekter Zufall sind, wo aber der Test schon sagen würde, nee, rausgefallen, ist außerhalb der Grenzen.
Ist okay.
Also ich meine, wie gesagt, es gibt dann noch so eine Reihe von anderen Tests, die dann mit durchgeführt werden, die sozusagen das, dieses Risiko einschränken sollen, aber grundsätzlich ist es eben auch hier sozusagen bei dir, den Tests, also es gibt da noch irgendwie so, so einen Test, wo du dann zählst, wie häufig aufeinanderfolgende Folgen kommen und ich weiß gar nicht, vier Tests gab es da und sozusagen, wenn dann alle bestanden sind, dann sind die dann davon ausgegangen, ja, das ist wohl eine Zufallsquelle, aber auch da ist es eben nie ausgeschlossen, dass du letztlich auch in Zufallszahlen, also einen echten Zufall hast, wie zum Beispiel so eine was wir am Anfang hatten, radioaktive Quelle, und die, dass der Test sagt, nee,
das ist nicht geeignet, ist nicht zufällig.
Und das ist halt sozusagen hier ein real existierendes Problem gewesen, wo sie auch gesagt haben, das ist sozusagen oft aus der Sicht auch zu unzuverlässig.
Gut, wobei ich da eben auch gelesen habe, dass, und das kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, dass die eben Radioaktivität oder dieser radioaktive Zerfall, wenn man ihn mit einem Geigerzähler zum Beispiel misst, also wie oft knattert das, ist eben nicht zufällig. Das ist wesentlich, also das, was man bei dem Knackern, das ist glaube ich auch der Fehler, zufällig ist das der Zerfall, wann ein Atom, also wann zerfällt ein Atom. Aber das, was wir mit dem Geigerzähler messen, ist ja, wann ist ein Atom in dieser Menge zerfallen und eben auf den Detektor getroffen. Sprich, ich, also jetzt so mal gesagt, so aus dem Bauch heraus, das ist dasselbe Problem, wie wir vorhin mit der Addition und Multiplikation bei unseren beiden Würfeln haben, dass wir dadurch, dass wir die Kombination aus zufälligen Ereignissen hernehmen, also nicht das eigentlich ursprüngliche zufällige Experiment, sondern eine Kombination aus dem, erzeugen wir etwas, was verschoben zufällig ist, und das Problem im Prinzip bei dem Detektor, also bei dem Geigerzähler, dass man dann natürlich die, das Problem hat, dass es wesentlich häufiger Abstände gibt, in denen ein Schweigen ist, also in dem nichts passiert, als eben dieses Knackern.
Genau, also das ist auch das, was ich hier gehört habe, dass, dass dieser Geigerzähler eben keine Gleichverteilung am Ende produziert. Das glaube ich, was du auch meinst.
Das habe ich auch gelesen.
Genau, sondern du hast letztlich so eine gaußsche Glockenkurve. Genau das, was du, also wenn du anfängst mit zwei Würfeln zu würfeln, hast du auch so eine leichte, also natürlich mit vielen Stufen drin, aber man könnte jetzt auch auf die Idee kommen zu sagen, ich würfel mit 10 Würfeln und mach das Experiment. Und da kriegst du halt so eine wesentlich feiner abgestufte Glockenkurve. Also das, wenn ihr noch sozusagen Besitzer von D-Mark-Scheinen seid, auf dem, ich glaube, es war der 10 D-Mark-Schein, da war eben auch diese gaußsche Glockenkurve also, mit drauf gezeichnet. Und also das ist auch das, was man so üblicherweise als Normalverteilung bezeichnet. Und genauso ist wohl dieser
das Geigerzähler-Prinzip,
dass das eben nicht gleich verteilt ist, dass man keine gerade Linie hat, sondern eben auch so eine Art Berg, so eine, wie eine Art, wirklich wie eine Glocke sieht das aus, diese Kurve. Und
Mhm. Ja. Und dass das natürlich dann durch so einen Test durchfällt, ist an der Stelle auch richtig.
Ja, natürlich.
Ja. Ja. Aber das, wo ich dich vorhin im Prinzip so unterbrochen hatte, war ja genau dieser Punkt, dass dieser der einfache Test eben nur wir zählen, wie viele Nullen und Einsen, ist der Anfang. Mhm. Und dann kommt man halt zu diesem Problem, gibt es Kombinationen, die wiederkehren?
Genau.
Denn mir als praktisch ein Programmierfehler, den man in dem Sinne machen kann, ist, man nimmt diese ganz normale Random-Funktion her und weil es billig ist, nimmt man dann einfach die und. Also per und nimmt man sich die letzten Bits raus. Mhm. Was weiß ich, man braucht im Prinzip Zahlen von 0 bis 32. Also macht man hinten dann und 32 und nimmt sich nur in dem Sinne die letzten 5 Bits aus der zufällig generierten Zahl heraus. Und das ist nämlich wiederum nicht mehr garantiert durch diese periodischen Funktionen, dass die in Teilen zufällig ist. Ja. Sodass man dann an dieser Stelle sich im Prinzip im Fuß geschossen hat. Man hat zwar im Prinzip den zufälligen Anfang gehabt, aber in dummer Weise diesen Zufall zerstört. Man muss an dieser Stelle, wenn man die Zahlen reduzieren will, auch auf 32, muss man modulo 32 arbeiten.
Genau. Und ich kann mich erinnern, das ist auch schon wieder zu lange her, es gibt so ein schönes Chat-Programm für den Browser. Mhm. Das heißt, ja, CryptoCat.
Ach so.
Also verschlüsseltes Chatprogramm im Browser, alles super, fantastische Sache. Und der Programmierer hat das halt in JavaScript umgesetzt, so ein kleines Plugin, lädt man es runter, startet, gibt einen Raumeinnahme ein und ist ist im Raum und alles wird verschlüsselt und fantastisch. Und dann hat sich aber auch jemand mal sozusagen das angeguckt und da gab es in JavaScript das Problem, dass du auch die Zufallszahlen, also ich habe die Details mittlerweile wieder vergessen, aber er hat sie nicht in der Form rausgekriegt, wie er sie brauchte. Und er hat halt sozusagen so ein paar Funktionen zwischengeschalten und hat sozusagen sich dann die Zufallszahlen zurechtgebastelt, die er brauchte. Mhm. Und dann war es aber so, dass er so Pi mal Daumen, also er braucht die Zahlen von 0 bis 9. Also
genau.
Und jetzt müsste jeder mit der Wahrscheinlichkeit von 10% auftauchen. Aber die 0 tauchte halt mit der Wahrscheinlichkeit von 10, irgendwas Prozent auf. Und die anderen Zahlen halt waren dann sozusagen gleich verteilt mit 9, irgendwas Prozent. Mhm. Das heißt, und das hast du auch schön, das konnte man dann irgendwie auch mal die Zufallszahlen einfach mal ausgeben lassen und plotten. Und hast du es richtig gesehen, wie das sozusagen die 0 viel häufiger quasi vorkam als alle anderen. Und das war eben so ein Mittel, um dann quasi natürlich so Rückschlüsse auf den Schlüssel bilden zu können. Und dann ist das halt dann zerfallen. Ich meine, es ist alles jetzt bereinigt, es ist alles wieder schön. Aber das ist eben doch sowas, dass man denkt, man macht alles richtig und alles ist super und dann...
Genau, und so ein kleiner blöder Implementationsfehler und man hat im Prinzip den Bug oder diese Sicherheitslücke letztendlich drin.
Genau. Ja, oder man löscht ein paar Zeilen aus so irgendwas.
Ja, das fiel mir nämlich jetzt auch ein. Wenn Wahlgrind sagt, Zugriff auf ungültigen Speicher, auf nicht initialisierten Speicher.
Kann man das ja.
Kann man dann im Prinzip den Code bereinigen und auf die Art und Weise diverse Schlüsse vorhersagbar machen.
Richtig.
Genau. Aber eben der Kernel, also es wird eben im Rahmen vom Kernel oder das im Rahmen vom Betriebssystem dann im Allgemeinen, wird versucht einfach auf diverse andere Effekte mit zuzugreifen. Eben was wir ja vorhin mit gesagt hatten, Tastatureingaben, Netzwerk und verschiedene Sachen eben weil auch zum Beispiel auch das Betriebssystem Zufall braucht. Denn eine Diskussion, über die ich damit gestoßen war, war dieses Feature Address Space Randomization. Dieses, wenn ein Programm gestartet wird, sind die Bibliotheken nicht immer wieder an denselben Stellen eingeblendet, also in denselben Adressbereichen, sondern an unterschiedlichen Stellen, dass im Prinzip die Basisadressen unterschiedlich gewählt werden, um Sicherheitsangriffe in dem Sinne abzuwehren oder zu erschweren.
Ja, Buffer-Overflows zu erschweren. Könnte man jetzt so vereinfacht, also...
Nee, Buffer-Overflows doch nicht.
Nee, egal, also wir verweisen einfach auf die auf den Datenkanal Nummer irgendwas, den ich verlinke, weil da hatten wir das aus meiner Sicht im Ansatz oder sogar ein bisschen tiefer gehend sogar besprochen.
Hatten wir die Address Space? Also ja, wir hatten schon diese Sicherheitslücken, aber bei Address Space Randomization geht es ja eigentlich darum, dass der Angreifer nicht vorhersagen kann, wo er hinspringt. Also dass, okay, wenn er einen Buffer Overflow ausnutzt, um damit im Prinzip eine Adresse zu platzieren, dass er dann Schwierigkeiten hat, die korrekte Adresse zu erraten. So würde ich sagen, wird ein Schuh draus. Denn alleine den Buffer Overflow verhindere ich nicht damit.
Nee. Ach, Datenkanal Nummer 19. Also zumindest, ich habe jetzt einfach nochmal nach ASLR gesucht. Und im Text sehe ich auch irgendwas von ASLR. Ja, stimmt. Also hier, also in der Beschreibung schreibe ich auch hier, wir starten mit Kanarienvögeln und arbeiten uns über ASLR zum NX-Bit. Also da ist es vielleicht...
Ja doch, dann wird es mir erklärt sein, wie das funktioniert, genau, und was die Hintergründe sind.
Das war schon 2013, also das ist auch schon wieder mehr als drei Jahre her.
Und in dem Zusammenhang benötigt eben auch der Kernel selber Zufall.
Ja.
Aber eben auch, was nämlich auch letztens ein interessanter Angriff war, für TCP-Sequenznummern. Fehler vorhin von mir, bei IP gibt es keine Sequenznummer, sondern bei TCP sind sie. Dass an dieser Stelle natürlich der Kernel, wenn er eine neue Verbindung startet, nicht mit 1 anfangen darf.
Also das hatten wir auch schon. Und da gab es auch diverse schöne Angriffe. Und daraufhin sind die dann randomisiert worden oder verzufälligt worden.
Genau. Und da hatte ich letztens einen anderen schönen Angriff gelesen, eben so einen Side-Channel-Angriff, der wiederum im Prinzip den Zufall so verringert hat, dass es dann wieder vorhersagbar war oder leichter erratbar war.
Aber zufällig sind jetzt schon wieder 2 Stunden.
Ja. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ja. Also, ich glaube, da hat einfach jemand an der Uhr gedreht.
Wahrscheinlich. Der Zufallszahlengenerator war irgendwie aktiv. Ja, also wir hoffen, dass ihr zumindest ein paar Ideen mitgenommen habt, was Zufall und Zufallszahlen betrifft. Wir werden es natürlich am Blogpost dann wieder mit einigen Links anreichern und hoffen, ja, ihr habt was gelernt.
Genau. Wir greifen das Thema mit Sicherheit nochmal mit auf.